Fangen wir mal an.
Ja.
Einen wunderschönen guten Abend an meine Partnerin in Köpenick. Hallo, Paula.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ich sag noch, was wir hier machen. Wir machen hier die 212. Ausgabe vom Hör doch mal zu Podcast und wir machen das heute mit verminderter Sendeleistung, weil wir nur zu zweit sind.
Ja, genau. Deswegen hat das mit dem Laptop heute so lange gedauert, weil die Sendeleistung vermindert.
Die Sendeleistung ist zu gering gewesen.
Ja.
Ich sag noch, dass heute der 4. März ist.
Genau.
Und was die bei Audio dann immer sagen, im Jahre des Herrn 2024.
Aha, ja. Super. Das höre ich ja nicht, aber.
Einmal muss ich das jetzt klauen.
Das höre ich ja nicht, aber. Okay, darfst du gerne klauen. Ja, wie geht's dir, Frank? Du hast viele Befindlichkeiten. Hast
oh, ich habe viel Befindlichkeiten. es hält sich in Grenzen. Also ich muss einen Hörtipp aus HDMZ 195 nochmal aufgreifen.
Oh.
Da haben wir Lost in Neulich beworben.
Okay.
Die vom Radio Bremen initiierte Reihe. Es ging dort um eine Familie, die umziehen sollte in die Heimatstadt der Frau, weil dort ein Batteriewerk unter Beschuss war. Also, die haben jetzt eine dritte Staffel aufgelegt.
Okay.
Und sie haben etwas gemacht, was ich hasse. Nämlich, es ist ein ARD-Audiothek-Original. Das heißt, es ist nur dort zu kriegen. Und diese ARD-Audiothek, die hat ja so gut wie keine Benutzeroberfläche.
Okay.
Das ist ja so scheiße zu bedienen, das Zeug.
Okay, und das kriegt man aber da auch nie, na gut.
Du kriegst es auch nicht raus. Man kann sich's runterladen, aber es ist halt nicht mehr Podcatcher.
Eine Sache, du kannst Dinge runterladen und du kannst tatsächlich, wenn es gar nicht anders geht, kannst du Dinge runterladen, in einen Ordner packen.
Ja.
Antennaport
kann diesen Ordner
einlesen.
Ja.
Ja. Hm? Ja, das ist total super.
Gut, aber die haben also jetzt eine dritte Staffel aufgelegt. Es geht munter weiter. Die Oma wird mit ihrer Raff-Vergangenheit konfrontiert. Willkommen in Absurdistan könnte die Sendung auch heißen.
Okay. Ja.
Dann hat sich in Richtung Subscribe was getan. Tim ja eine super Location gefunden, die immer noch nicht bekannt gegeben ist. Okay. Und es sieht danach aus, als könnte der Termin über das Marathonwochenende nach hinten geschoben werden.
Ah, schön.
Ja, dann gab es einen Winterpodstock, das ist nicht so richtig zum Fliegen gekommen. Ich habe mich da nicht ganz so wohl gefühlt. Es fehlt noch ein paar Leute, auf die ich eigentlich gesetzt hatte.
Ja, passiert ja immer, dass nicht alle da sind, die man.
Ja, aber. Ich warte noch auf den Vortrag, der ist mitgeschnitten worden von Sebastian Reimers über die neue Location.
Na, Herbst? Ist das Herbst?
Es ist wohl so Ende September.
Ende September?
Ich meine, ich guck mal nach. Potsdok ist vom 13. bis 15. September, also Mitte September, sagen wir es so.
Ja, okay, gut. Ja, ist ja auch okay. Ne? Kann das Wetter gut sein, kann. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ne?
Das kann so schönes Wetter geben, du. Also
ich finde ja lustig, dass sie Sommerputzdock nennen. Weil ja, das ist nun wirklich, ja, ist das noch? Warte mal.
Weiß ich nicht.
Wann ist denn der Herbstanfang?
Boah, frag mal, ich weiß das. Ich mach gleich aus hier, wenn du solche Fragen stellst. Das ist ja furchtbar, glaube, auf den Ohren.
Wieso?
Solche Fragen habe ich nicht vorbereitet.
Ach so. Ich muss doch wissen, wann der Herbst anfängt. So. Ich glaube, das ist noch ganz knapp Spätsommer. Der Herbst fängt am 21.09. an, kann das sein? Herbstmond.de ist was? Herbstmond.de. Wann fängt der Herbst an? Ich habe jetzt einfach mal Google gefragt.
Ja, frag mal.
Ich frag gerade Google. Jetzt muss Google.
Ist das die eierlegende Wollmilchsau?
Das ist die Kandale für Herbstanfang. Ja. 23. September 23. Also ja, es ist noch Sommer.
Okay.
So ganz also, knapp.
Ganz knapp. Ja, dann hatten wir hier eine Eigentümerversammlung. Da hat die Hausverwaltung in Gestalt meiner Person und meiner Frau, die hat sich ja da vor allen Dingen rechnerisch betätigt, viel Lob eingeheimst dafür, dass wir 1.000 Euro rausgeholt haben.
Ja, das ist, ja.
Das ist nicht, also selbst durch 4 geteilt, es geht auch, und wie ist es in Deutschland? Es geht ums Prinzip.
Ja, ja, das stimmt, nee, das sowieso.
Dann habe ich mir eine neue Powerbank bestellt, die kommt am Mittwoch und dann ein schönes Erlebnis gehabt.
Wofür brauchst du die Powerbank?
Ich will eine zweite haben, weil meine Frau oftmals eine mitnimmt und ich will auch vor allen Dingen eine ganz leistungsfähige haben, die den Zoom betreiben kann.
Okay.
Falls ich mal unterwegs bin und den Rechner nicht mitnehme, nur aufnehme.
Hey, warum brauchst du deine Powerbank?
Weil ich den Akkus nicht traue.
Okay.
Sicher ist sicher.
Okay. Ja. Da gibt's doch Akkus, die das machen. So.
Die Innerloops sind nicht schlecht, aber ich habe mit denen noch nie richtig, die habe ich noch nie so
sagen,
leer gefahren. Ich müsste das vielleicht mal machen.
Echt?
Ja.
Die halten
dann ist was Weile. Schönes passiert, ja. Sagst du, das willst du nicht erleben. Wir haben doch bei uns, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, wir haben bei uns im Wohnzimmer Richtung Küche so einen Kasten oben in der Zimmerecke hängen, wo die Wasserleitung und die Abflüsse von oben vom Bad vorbeikommen. Das war nötig, weil als das Haus gebaut wurde, da die Lage des Gästeklos unten die wurde verschoben, die Lage. Hm. Und da musste man die Leitung von oben so ein bisschen versetzen und so eine Art S-Kurve drin. Und meine Frau sitzt neulich nach dem Frühstück und guckt sich den Kasten so an und sagt, sag mal, da ist ja so eine Beule. War die schon immer?
Nee, die gehört
ich
da
sag,
nicht.
Ich sag nie, nicht, dass ich wüsste. Gehe hin, drücke und sage, da quillt was.
Scheiße.
Ne? Und meine Frau gleich gegenüber haben wir ja Sanitär, ne? Das ist ja das Irre. Und da sagten die, ach, wir uns ist gerade ein Termin kaputt gegangen, kommt gleich einer rüber.
Super.
Großartig, ja. Und der hatte Feuchtigkeitsmessgerät bei, hat gemessen, hat die Werte aufgeschrieben, ist dann nach oben gegangen und hat festgestellt, dass der Wasserhahn zum Absperren des Badezimmers oben leckt und an dem Rohr liefen Tropfen so leicht nach unten, die dann unten wahrscheinlich abgefallen sind. Ich habe ja, den hat er getauscht und der kommt in 3 Wochen nochmal und dann misst er nochmal den Feuchtigkeitswert nach. Und ich hoffe dann, ich habe jetzt heute schon mal gedrückt, ich habe den Eindruck, es ist wieder fester. Also scheint es geschafft zu haben. Aber das ist so eine Sache, weißt du, das willst du nicht haben. Das ist über dem Bücherregal, diese Ecke und das Abmontieren, da diese Ringgipskiste da wegmachen. Vor allem, du bist ja, dann darfst du wieder einen Handwerker suchen, der dir das wieder zumacht, ne?
Weiß ich nicht.
Katastrophe.
Weiß ich nicht tatsächlich, also Rigips könnte ich, also kann ich, keine Ahnung, Rigips würde ich jetzt sagen, das kann man auch selber machen.
Ja, wie machst du denn das an der Decke fest?
Na wieso, es ist doch kein Problem. Gibt's doch Schienen für.
Ja, okay, gut.
Gibt's so eine U-Profile mit den U-Profilen?
Mit den
die kriegt man ja jetzt auch im Baumarkt. Klar brauchst du neue Rigipsplatten und alles, aber.
Ja, ja, okay.
Ich habe sowohl mit meinem Papa zusammen schon irgendwie ein Rigipswände gesetzt, als auch irgendwie ein Dach mit Rigips ausgebaut.
Oh, sehr an.
Ja, mein Papa hat das gemacht hauptsächlich, aber.
Ich hoffe mal, dass der Kelch an uns vorübergeht. Ja, ja. Sieht im Moment nicht schlecht aus. Aber das sind so Sachen, das schockt erstmal, weißt du? Ja, du hast ja auch was ganz anderes im Kopf, ja, wenn du da früh beim Frühstück sitzt, als jetzt das noch.
Ja, gut. Das Rigipsetzen ist kein Problem. Das, was halt bei Rigips immer ein bisschen ätzend ist, ist halt die Schrauben denn zu verputzen, weil da musst du halt ein bisschen dieses Abschleifen und das ist dann gerade, wenn du das in dem Wohnzimmer hast, dann
Da ist Raufaser drüber geklebt.
Gut, die neu tapezieren musst du dann eh.
Ja, so. Die Ecke, mindestens diese Kiste, die da ran geklemmt ist. Ja, okay. Ja, also das ist so die Hetzjagd. durch die letzten 14 Tage bei mir. Und was ist bei dir passiert?
Ach, mehr hast du gar nicht?
Nö.
Du hattest doch angeblich so viel.
Naja, Lost in neulich, Subscribe habe ich drüber gesprochen, Winterpodstock, gab's wie gesagt nicht so viel zu erzählen. Und dieser eventuelle Wasserschaden, ja, so viel Einzelheiten gibt's da auch nicht.
Ja, wie gesagt.
Nee, es ist bei mir nicht so viel.
Mir geht's insgesamt, ja, so durchwachsen, also je nachdem. Ach, siehst du, eine Sache steht hier gar nicht drin. Die Rente hat mir geschrieben.
Ach.
Ja, und ich verstehe den Brief nicht. Das ist so, die haben mir irgendwie geschrieben, dass sie jetzt irgendwas entscheiden wollen und sie wollen jetzt die Anordnung, dass ich zur Reha fahren soll, also zu dieser Reha, zurücknehmen und ich soll mich erstmal um irgendwas kümmern, um psychiatrische Behandlung oder so. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet.
Hast du denn die Chance, dort jemanden anzurufen?
Ich habe da heute versucht, jemanden zu erreichen, um mal einen Termin zu machen.
Einen Beratungstermin?
Hat sie nicht verstanden, dass ich Paula Schümann bin. Das hat irgendwie 5 Minuten gedauert, ihr zu erklären, dass ich das bin. Egal. Aber wie ist denn jetzt Ihre Rentenversicherungsnummer? Das ist ja die hier von Frau Paula-Lena Schümann. Ich bin Frau Paula-Lena Schümann. Wie jetzt? Na, ich bin trans, ja, aber, meine Stimme ist so tief, weil ich trans bin. Ach so, ja, sagen Sie das doch. Ich hab 3-mal gesagt, ey, trans bin. Ah. Und der meinte sie so.
Entschuldigung. Es ist so absurd, ja.
Keine Ahnung. Ich meine, das ist bei denen ja. Ich meine, sie haben ja nicht viel Möglichkeiten zu verifizieren, dass derjenige, der da anruft, jetzt einfach nicht nur die. Eine Rentenversicherungsnummer, die steht halt relativ häufig mal irgendwo. Und ja.
Ich muss meine immer suchen.
Echt? Die steht auf jedem Schreiben drauf.
Gut, aber da muss ich den Ordner rausholen und bla bla und blättern und ja.
Ja, klar. Mittlerweile habe ich die sogar fast im. Ich habe die im Kopf tatsächlich. Es ist, glaube ich, eher schlimm, dass man die. Habe ich die? Kommt da noch was dazwischen? Ich weiß es gar nicht. Die ist ja relativ logisch aufgebaut.
Ja, da ist das Geburtsdatum drin und dann irgendwie der Buchstabe vom Namen oder so.
Genau, und dann kommen hinten 3 Zahlen, wo aus irgendwelchen
Weiß ich, 003 hinten weiß ich, aber alles andere.
Ja, 522. Ich auch noch hin. Wo aus irgendwelchen dummen Gründen das Geschlecht drin kodiert ist, weshalb die sich ändern, wenn man eine Transition macht. Und den Namen.
Echt, die haben Geschlecht da rein?
Ja, da ist das Geschlecht drin, ne? Ja. Alles von 0 bis 499 ist männlich und alles darüber ist alles andere. Also weiblich und andere und keins. Also 500 bis 999 sind denn die Frauen und alle anderen.
Da bist du wahrscheinlich 555.
Nee, 522.
Über 555 hat sich einer ein paar Corner in London mal so lästerlich geäußert, über die Deutschen.
Es gibt neue Sachen von etwas, was wir schon länger nicht mehr in der Sendung hatten. Es gibt Neuigkeiten zu meinen Kontaktlinsen.
Habe ich in der Sendungsvorbereitung gesehen und ich war auch einigermaßen gespannt. Was gibt's denn da Neues?
Ja, ich hatte meine linke Kontaktlinse letzten Montag. Die machen ja eh schon eine ganze Weile, machen die halt so ein bisschen auch zicken. Also
wieder mal.
Ja, tun immer mal wieder weh, rechts gerade auch beim Einsetzen tun sie weh und ich merke auch, dass ich nicht mehr ganz so gut gucken kann. Das heißt, ich wusste, okay, eigentlich muss ich eh noch mal dahin und ich hatte den Montag Augenarzttermin und eigentlich habe ich diese Woche Mittwoch Augenklinik, deswegen dachte ich so, naja, komm, ist egal, dann machst du es danach. Montag fahre ich zum Augenarzt, komm wieder, will die, und hatte sie halt reingemacht für den Augenarzt, aber beim Augenarzt wieder rausgemacht und dann mit Brille zurückgefahren, will die hier einsetzen. Und denn, ja, will ich damit anfangen mit der linken, will die einsetzen, merke so, die Hand, das, nee, die ist nicht ganz sauber, ich gehe die nochmal waschen.
Ja.
Gehe davon aus, dass ich die Kontaktlinse wieder zurück in die Schale packe. Und gehe dann Hände waschen. Und komme dann zurück und dann ist sie da nicht.
Ach du Scheiße. Und du warst der festen Überzeugung, du hast sie da reingelegt.
Ja, ja. Und wir wollten auch gleich los und.
Ah ja, super.
Ja. Das Problem ist aber, ja, normalerweise ist das so, ja, ja, die wird hier schon irgendwo sein, die Wohnung verliert ja nichts. Ich war Hände waschen und da hatte ich sie vorher dran.
Scheiße, hast
ja,
du.
Ja. Ach komm, lass mich zu Ende erzählen. Ich will, wir spoilern jetzt nicht. Es geht ja weiter. Also ich erstmal mit Brille los und es war total furchtbar den Tag, weil ich merke, ich krieg den auch in der Ferne, also ich sehe halt wieder besser mittlerweile, auch mit Brille. Ich krieg den aber alles nicht mehr scharf gestellt. Also meine mein linkes Auge funktioniert mittlerweile auch wieder. Das war lange Zeit anders. Tatsächlich.
Ist ja, das, auch cool.
Naja, das ist durchaus logisch, weil ohne Kontaktlinsen das linke Auge so schlecht sieht, dass das Gehirn es besser findet, das nur zum 3D-Sehen zu sehen und sonst gar nicht. Weil sonst hat das zwei komplett überlagernde Bilder.
Ja, ja.
Und das ist halt bescheuert. So, also da kriegst du nur Kopfschmerzen bei.
Ja.
So, du kannst halt nichts scharf stellen. So. Weil das Gehirn immer denkt so, was steht da? Ich sehe das nicht. So. Naja, jedenfalls hatte ich denn da angerufen, denn hieß es ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, kriegen Sie eine Leitlinse und wir gucken mal, und da hieß es dann auch gleich so, naja, Kontrolle steht ja eh an, kommen Sie mal am Dienstag vorbei. Nee, am Mittwoch vorbei. Und genau, und dann war ich, kam wir irgendwann nach Hause und dann kam auch Sarah irgendwann wieder nach Hause und auf einmal hebt sie auf und manchmal, guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich so, was denn? Lag irgendwo mitten im Flur die Kontaktlinse, die linke.
Ja, sag mal, das ist doch aber mehr Glück als Verstand. Weil im Flur, auf dem Fußboden oder sonst wo diese Linse zu entdecken, da gehört ja auch ein bisschen Glück dazu.
Ja, lag halt irgendwas rum und man sieht das ja dann doch.
Ja gut, dann hat er irgendwas reflektiert. Ja, ja, genau. Ja, okay.
Da meinte, was ist das für ein Dreck? Oh, Kontaktlinse, interessant.
Oh, und du, wie, was?
Danke. So, da habe ich sie aber halt nicht gleich reingesetzt, habe erstmal die Probe, die andere Linse drin behalten, weil ich dachte so, ich bin da morgen jetzt da muss ich es jetzt nicht irgendwie probieren. Und dann war ich am nächsten Tag da, die hat jetzt auch alles nochmal sich angeguckt und ich krieg jetzt zwei neue. Gerade rechts haben sich die Werte auch nochmal verändert und da will sie jetzt noch ein bisschen was verbessern, dann kann ich auch ein bisschen besser nochmal lesen tatsächlich. Also das ist tatsächlich, wir haben tatsächlich noch geguckt, das kann man noch ein bisschen verbessern und dann liegt das einerseits nicht so doll auf der Hornhaut auf, was gar nicht so schlecht ist, weil das ist für die Hornhaut auch nicht so gut und genau, da muss ich jetzt mir noch ein Rezept besorgen, das dahin bringen und ja, genau. Apropos, wo ich Rezept gerade sage, Überleitung aus der Hölle. Ich habe letztes Mal wieder eine der schöneren Sachen gemacht, was E-Rezept angeht. Und zwar
E-Rezept?
E-Rezept, genau. Mhm. Und zwar hast du ja manchmal die Situation, dass du ein Medikament brauchst und eigentlich nur deswegen zum Arzt musst.
Ja, das kommt häufiger vor.
Genau,
ja.
Und dann habe ich beim Arzt angerufen und meinte so, ja, hier, ich habe, glaube ich, sogar nur eine Mail geschrieben. Ich glaube, ich habe nur eine Mail geschrieben mit, ja, hier, ich bräuchte die und die Medikamente.
Mhm.
Kam zurück, ja klar, kein Problem, liegt auf Ihrer Krankenkassenkarte, können Sie abholen. Es geht.
Ah ja.
Ja. Und dann bin ich so in die Apotheke gegangen, so, ja, war denn so, ja, ja, hier sind die. Ich so.
Sag mal, dazu braucht man aber eine App, ne?
Nein.
Braucht man keine App dafür?
Nein. Du brauchst deine Krankenkassenkarte oder die App. Die App brauchst du, wenn du die Krankenkassenkarte nicht benutzen willst. Oder du mal gucken willst, was auf dem E-Rezept draufsteht. Aber du brauchst
das heißt, das heißt, der stellt das Rezept aus. Du gehst mit der Karte in die Apotheke und ja. mit der Karte wird das Rezept abgerufen und validiert.
Genau und auch abgerechnet tatsächlich.
Ah ja ja okay.
Also tatsächlich ist es so, du musst ja sonst ist war es ja immer so, du musstest mindestens einmal im Quartal da gewesen sein,
ja, ja. um
Rezept zu bekommen, ja, damit ja. die abrechnen können. Und auch das ist nicht notwendig, weshalb es hieß, die meinten auch so. Also in der Dings stand auch nur drin, Gesundheitskarte. Ich weiß nicht, ob das überhaupt über die App gegangen wäre in dem Fall, weil das kann tatsächlich sein.
Das heißt, in der Apotheke wird deine Karte eingelesen und da steht drauf, aha, dann erscheint, ja, dies und dies Rezept ist ausgestellt, kannst du ja, ausgeben.
Genau.
Super.
Genau.
Okay, okay.
Ja, das ist ja sowieso so, wie das funktioniert. Ah. So funktioniert das ja sowieso.
Meine Frau hat neulich unsere Hausärztin gefragt, wie das mit dem E-Rezept ist. Hat die gesagt, so neumodischen Scheiß mache ich nicht.
Ja, hat die genug Geld.
Ja.
Ja, nee, muss man ganz klar sagen. Ne? Das ist die Charité macht das tatsächlich auch nicht. Die macht auch kein E-Rezept. Und ich habe mal meinen Hausarzt gefragt und der meinte so, ja, die müssen Geld haben. Ich so, warum? Ja, so. Naja, für jedes Nicht-E-Rezept, was du ausstellst, was auch ein E-Rezept sein kann, musst du Strafe zahlen.
Echt?
Ja, das ist tatsächlich mittlerweile eine Sondergebühr. Also wenn du das nicht machst, ist das eine Sondergebühr. Ja,
analog steht unter Strafe, ja?
Ja, ja.
Super. Das ist, Backe.
Ja, ja.
Ach, daher fragtest du, ob unser Hausärztin Geld hat. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie das läuft. Oh, warte.
Übrigens ein geiler Sendungstitel, ne?
Ja, schreibst du den mal auf?
Ich bin schon dabei.
Ein? Sehr schön. Oh Mann, ey.
Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber
das
klang plausibel, sagen wir so.
Ja.
Und ja, ich find's auch immer merkwürdig. Ich krieg ja bei der Charité auch immer noch diese, ich finde diese Digitalisierung ja gar nicht so schlecht. Und gerade auch das E-Rezept, es gibt halt diese beiden Vorteile. Einerseits, du kriegst es halt, musst halt deswegen jetzt nicht mehr hin, kannst es auch so abrufen. Und das nächste ist, du kannst halt auch, wenn sie jetzt nicht alles von dem Rezept haben, in einer Apotheke kannst du trotzdem Teile einlösen.
Ja, genau.
Das war sonst kannst, nämlich kannst auch gestückelt nicht
kaufen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich glaube auch, dass das E-Rezept bei weitem nicht so viel Kritik auf sich zieht wie die digitale Patientenakte.
Ja.
Ja. Ne?
Ja, ich sag mal so, die Server mittlerweile geht's ein wenig, es dauert immer ein bisschen, also gerade zum Anfang, ich hatte ja tatsächlich mein erstes E-Rezept noch in 2024 im Dezember, wo
23,
wenn ich
korrigieren.
Ja, ja, hast recht.
Ich muss da mal korrigierend eingreifen.
Ja, 23. okay. Und da war das tatsächlich noch so, dass das ewig gedauert hat.
Hm.
Da war das überhaupt nicht sinnvoll zu nutzen. Ja. Nee, das ist tatsächlich. Ja, das zum E-Rezept. Ja, Sarah ist nicht da. Sarah ist erfolgreich in der Klinik. Das geht ihr. Den Umständen entsprechend, glaube ich, also für die Umstände ganz okay und gut. Sie kommen, ist da gut angekommen, wundert sich ein bisschen, dass die Klinik so ist, wie die Klinik ist. So.
Ja, gut.
Naja, sie vertraut den halt, die vertrauen ihr halt und es war halt nicht irgendwie so, die darf halt irgendwie am Wochenende von 8 bis 20 Uhr raus, sie darf irgendwie in der Woche nachmittags raus, so Taschenkontrolle oder so war nicht, so meinten die so, naja, wenn sie sich hier was antun wollen, finden sie eh irgendwas.
Ja, ja.
Also da wird noch nicht mal irgendeine Sicherheit simuliert. So, und es war halt so für sie alles so ein bisschen so, okay, hä, was, wie, hä? So, also es war halt auch so, ich meine, sie meinte, denn Sonnabend war halt für sie total weird, weil da war ich dann halt bei ihr, dann sind wir halt irgendwie zusammen in den nächsten gelegenen Edeka marschiert, haben irgendwie eingekauft und dann hab ich gefragt, so, hey, darf ich mich heute mal in die Küche mit reinsetzen, wir haben so eine Patientenküche.
Ja.
Und dann haben wir uns da halt unterhalten und sie hat halt irgendwie eine Bolo gekocht.
Ja.
Sie dachte auch so, das nennt sich jetzt hier Psychiatrie. Also Gut, heute Abend hat er die Therapie angefangen. Das war dann doch schon alles noch mal ein bisschen anstrengender auch und ja, viel zu verarbeiten. Aber genau.
So, die nächste halbe Stunde widmen wir dann dem Thema 3D-Drucker. Entschuldigung. Weil das ist ja so ein Rabbit Hole, ne? Da darf man nicht reinfallen.
Ach, doch.
Darf
doch,
man?
Der steht hier und ja, es ist so ein bisschen, er steht halt jetzt da und viel ist noch nicht passiert. Ich hatte ihn mal geschafft zu leveln. Ich hatte dann mal geschafft, irgendwie ein paar so Temperatureinstelldinger zu drucken. Dann habe ich irgendwie gemerkt, dass die Z-Achse irgendwie nicht richtig eingestellt ist und dann wollte ich halt irgendwie den mit dem Laptop steuern und dachte so, ach, so ein richtig schönes Original-Ubuntu-Terminal ist auch total toll. Mhm. Ich installiere jetzt auf meinem Rechner einfach mal schnell abends Ubuntu, weil, ach komm, das ist ja nicht so schwer. Stellt sich raus, egal was ich mache, ich kriege es dreimal reproduzierbar hin, dass ich einen Windows 10 installiere, danach ein Ubuntu installiere und er gar nicht mehr bootet.
Das ist ja merkwürdig, das hast du mir gestern schon erzählt.
Ja, ich krieg's jetzt mittlerweile reproduzierbar hin. So, das ist reproduzierbar. Und ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier wieder ein WSL installieren und dann ja, werde ich jetzt mit Windows 10 das weitermachen. Und ja, viel mehr ist auch, also ich habe jetzt einen Octoprint schon installiert, die Kamera steht schon da, er steht hier, aber es ist ein Rabbit Hole, man kann da reinfallen, aber ich weiß nicht so. Also ja, ich freue mich schon, wenn ich jetzt irgendwann anfangen kann mit Drucken, aber ja, das Einstellen und so, das ist ja so ein bisschen auch, ich glaube, wäre Sarah da und würde sagen so, hey, ich will, dass du mir da jetzt das und das, das war tatsächlich so, dass der jetzt kam und dann stand der hier auch ein bisschen, also ich bin da noch nicht so wirklich reingefallen.
Ja, es gibt so Sachen, also ich kenne das auch, ich weiß jetzt nicht mehr was, aber ich kenne die Situation, dass man was Neues hat und nicht gleich sich drauf stürzt, sondern dass erstmal ja auch so ein bisschen ängstlich ist, ja,
die Ängstlichkeit so und dies und das und ich habe immer, hat mir auch immer Angst, dass ich es kaputt mache, weil
ja genau
ist so, und eigentlich müsste ich noch eine andere Firmware und jetzt will ich es aber auch erstmal kalibrieren und installiere ich jetzt gleich Clipper oder warte ich noch mal und kalibriere und jetzt habe ich schon gesehen, oh, man könnte da auch, und dann ist das Ding auch laut ohne Ende, was jetzt auch irgendwie nochmal so ein Ding ist. Dass,
ach ja, ist
das
ja
heißt,
laut.
Nur der hat halt irgendwie vier Lüfter, also
naja,
Gehäuselüfter und irgendwie bei die
gut, da muss er ja ein bisschen Temperatur
hat auch
machen.
Irgendwie mehrere Lüfter. Das kann man alles umbauen, das wird auch alles passieren. Da werde ich nochmal ordentlich Geld in Lüftertechnik investieren. Ich muss nur mal gucken, da werde ich leise Lüfter einbauen. Da werde ich wirklich Geld für die Lüfter die ich dann austausche, investieren, dass die, dass der wirklich leise ist beim Drucken. Weil im Moment ist der das ein riesen, ein absolut laut Biest und das ist halt, das Ding steht im Wohnzimmer, das hat leise zu sein.
Ich muss mal reingrätschen.
Ja,
ich habe eben mal in ein Google-Suchfenster Windows, Ubuntu und EFI eingegeben.
Ja.
Da gibt's einen, das solltest du auch mal tun. Es gibt zum Beispiel How to Enable EFI for Ubuntu. Ja, und da gibt's einiges zu der Koexistenz mit unter EFI für Ubuntu und Windows.
Ja, aber das ist ja jetzt so.
In Ubuntu Users ist da einiges zu finden.
Okay.
Nur als Hinweis.
Ja,
ich will jetzt hier nicht den Klugscheißer machen.
Ich habe das hier gerade eingegeben. Ich meine, ich kenne ja das Ubuntu User Wiki EFI installieren und Grundlagen und habe mich daran ja auch gehalten.
Also das muss gehen.
Ja, ich habe es heute nicht hinbekommen. So, ich stelle mich halt so blöd an.
Ich habe mich nicht getraut zu sagen, du bist einfach doof.
Ich weiß, dass ich irgendwie einfach doof bin. Nein, hier gibt es sogar einen.
Ja,
das müsste eigentlich gehen. Es gibt
ja, ist okay.
Eigentlich weiß ich, dass das gehen muss, aber so keine Ahnung, der schreibt.
Lass das Thema mal ein bisschen liegen, ja, und dann, ja, dann kommt ja schon der richtige Einfall.
Er hat irgendwie das Problem, dass er irgendwie nicht in der Lage ist, dieses Ubuntu in den UEFI-Manager zu schreiben. Und ich weiß auch nicht, warum. Das ist ganz merkwürdig. Weil ich war ja damit dann auch irgendwie, also ich hatte das ja dann irgendwie neben dem Windows zu liegen und war damit im Club, und da hatte ich auch jemand, der sich scheinbar mit EFI Bootmanager und Group und so auskannte. Und auch der hat dann irgendwie, danach lief der wenigstens Ubuntu und ich war ganz glücklich, und dann war ich zu Hause und dann ging es wieder nicht. So, keine Ahnung, so, ich weiß es nicht. Es ist total merkwürdig, weil ich kann dir nicht sagen, was es ist.
Okay, also wir können ja nochmal die Hörerschaft aufrufen.
Ja, ja,
die Hörerschaft, die sich ja jetzt in den letzten Wochen erweitert hat, wenn ich auf die Statistik gucke.
Stimmt.
Da muss doch irgendjemand dabei sein, der den ultimativen Trick hat.
Vielleicht gucke ich mir einfach mal so ein YouTube-Video an. Ach, apropos YouTube, ne? Ich gucke ja relativ viel YouTube-Videos. Und ich glaube, ich werde was tun, was der Pritlaff, auch getan hat, und wo Julius Neumann ihn total für geschelten hat. Ich glaube, ich werde Google Geld geben. Ich glaube, ich werde
Google Geld geben, dafür, dass keine Werbung kommt.
Ja, ja. Weil das ist, ich kann es halt nicht, also ich sag mal so, ich habe lange überlegt, ob ich es mache oder nicht. Das Ding ist, klar, auf dem Rechner, da habe ich das blockiert, und da habe ich auch dieses, alles was kommt für, ja, sie nutzen einen Adblocker und sind böse blockiert. Das ist ja kein Problem, aber ich nutze es halt auch irgendwie öfter mal am Handy. Und zwar ja, in der App, auch. Da kommt Werbung. Das geht noch einigermaßen. Ich nutze es auch auf dem Fernseher. Da kommt auch Werbung und die ist richtig lang. Da hast du tatsächlich 1,5 Minuten, bevor der Film losgeht. Das ist krass. Pass auf. Das ist richtig.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich YouTube, weil ich irgendeinen Link zu einem Bahnvideo oder so irgendwo kriege, wenn ich dann YouTube aufmache, dann sehe ich oben diesen Film, den gucke ich mir auch an, und dann habe ich ja die Vorschläge unter. Und weißt du, was mir da auffällt? Dass die ganze Werbung aufgemacht ist wie ein normaler YouTube-Film. Du kannst in dieser Liste, die du da siehst, kaum unterscheiden, ist das Werbung oder ist das ein YouTube-Video.
Okay, das ist mir, das fällt mir,
ach,
das
achte fällt mal
mir,
drauf.
Das fällt das mir wiederum da, kaum auf, weil ich in der App meistens nicht so sehr.
Also es ist auffällig, hier zum Beispiel habe ich jetzt wieder der Lokführer Hollenbach und die Baureihe 80, dann kommt hier comes Reverence, irgendeine Werbung, und dann geht's weiter mit Russland ohne Nawalny von ZDF heute. Das ist also grafisch so eingebettet, diese Werbung.
Habe ich tatsächlich in der App oder unten?
In der YouTube-App.
Ja, aber auf welcher Seite? Ach so, da.
Auf der Eingang, ja.
Du meinst unter den Videos, ja, ja.
Ja, unter dem Video, was dich interessiert, diese ganze Liste, die dann kommt, sind Sachen, da ist Werbung drin, die sieht aus, du bist verleitet, drauf zu klicken, weil es aussieht wie ein Beitrag. Wie ein YouTube-Video, ne?
Ja, ja, nee, also, ja, ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt,
Wie viel ist das im Monat?
6 €. Das ist halt wirklich nicht viel Geld.
Nee,
oder?
Apropos 6 €, das 10-fache habe ich bei StudioLink eingeworfen.
Ah, danke schön.
Fürs nächste Jahr haben wir wieder unsere Nummern und unsere Streaming-Möglichkeiten. Jo. Sehr Na, schön. Du hast ja mir ja am letzten Jahresende ja wahrscheinlich für die Domain bezahlt.
Ich glaube, ja, ja, aber das ist das, ja, aber das ist ja nicht jährlich, das ist ja monatlich.
Nee, ist ja. Ja,
ja, so muss man halt auch sehen.
Ja.
Und es ist halt, ja, aber dann ist die Werbung weg, und ich glaube,
ja, mach mal. Deine Erfahrung würde mich da interessieren, ja?
Ja.
Jo.
Ja, dann werde ich berichten. Dann,
HDMZ wird berichten.
Genau, dann werde ich berichten, tatsächlich. Ja. Nee, ansonsten habe ich noch Befinden hier drin. Ja, aber den Laptop habe ich schon umgewertet.
Ja.
Der hat mich vom 3D-Drucken abgehalten.
Abgehalten, statt ihn zu unterstützen.
Naja, ansonsten ist es halt auch so klar. Ich meine, ich war jetzt irgendwie Mittwoch Sarah in die Klinik bringen. Ich
ja, du hast sie genug zu tun.
Donnerstag habe ich sie besucht und ihr nochmal, weil sie dann auch noch was haben wollte, was wo ich dachte, das ist schon auch so wichtig, dass das relativ schnell bei ihr ist, eine Gewichtsdecke, die sie vergessen hatte einzupacken, wo ich auch so dachte, so,
ja, das musste ich ja, neulich, glaube ich, meiner auch, Frau mal erklären mit der Gewichtsdecke. Die hatte in irgendeinem Prospekt diese Gewichtsdecke. Hey, was soll denn das? So, da habe ich ihr erzählt, dass es Leute gibt, die das brauchen, damit sie nicht so rumhampeln und so. Die brauchen
oder,
das.
Oder angenehmer schlafen können.
Sarah ja, die können
auch,
einfach.
Sarah meinte auch am nächsten, schon am Abend so, boah, danke, dass ich die habe. Ich kann jetzt so geil. Und sie meinte dann auch am nächsten Morgen, ich habe noch nie so gut im Krankenhaus geschlafen.
Ach, sieh an.
Ja, 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 das ist echt krass. Also das ist richtig, richtig interessant, wie das ja macht. Ja, ja.
Ich glaube, ich habe die schon mal gefragt, was die wiegen.
Ich glaube, ihre wiegt 7 oder 8 Kilo. Und das geht aber auch hoch bis 14, 15, 16 Kilo.
Ja, das hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ja,
ja, ja. Ja,
ja. Ja, ja. Ah, diese Scheiße, da Flasche, ey. Ich hasse diese Verschlüsse.
Ach, du kaufst die falschen Flaschen, würde ich sagen. Naja, die so, Pfandflaschen ja. haben sowas nicht.
Ja, das ist richtig. Aber die sind auch aus Glas, ne?
Boah, das weiß ich gar nicht, wie das bei den, anderen Mehrweg ist.
So,
weil ich meine, was spricht gegen Glasflaschen? Ich finde ja Glas auch viel angenehmer.
Ja, du hast ja völlig recht, aber das Gewicht, sind, aber, ja, sie sind schwerer.
Aber ich sag mal so, Zelda würde ich mir tatsächlich einfach schon alleine aus Komfortgründen nicht kaufen, sondern einen Sodamax mit Glasflaschen nehmen.
Ach ja, ja.
Ja, kann man machen. Genau, es bringt preislich nichts, das muss man ganz klar sagen, es kostet gleich ungefähr. Aber es ist einfach so viel bequemer. Also ich weiß, ich schlepp mich ja an Mate schon tot. So, und das ist auch in Ordnung, aber Wasser kommt aus den Haaren und
ja, hast ja, hast du durchaus recht.
Ganz so holen, so.
Ja, und wo stelle ich bei mir in der Küche diesen Solarmax hin? Es ist alles,
das steht schon. Auch noch Platz für, also wo ein Wille ist, ist ein Weg.
Das stimmt. Oder wie ich neulich in einer Grafik gesehen habe, wo keine Lust ist, da ist eine Couch. Fand ich auch sehr schön.
Also es ist auch eine ja, sehr schöne Feststellung.
So, wollen wir noch mal was zitieren?
Ja, na, wir ach, sind, du willst ja, noch was zitieren?
Ja, und wir haben da so Social-Media-Zitate noch.
Ach so, das meinst du, ja.
Ja.
Du wolltest eine Überleitung machen, sagt doch so.
Eine aus der Hölle.
Eine aus der Hölle, genau.
Wollen wir losen, wer anfängt, oder einigen wir uns?
Fang du mal an, ich muss nämlich gerade noch ein Kapitel
aufmachen.
Schicken.
Das Netzteil trötet im Café, also auf tröt.café, Smartphone. Ich kann jetzt die Temperatur deiner Katze messen. Der Staubsauger. Ich werfe Laserstrahlen unter das Bett. Die Uhr. Bezahl deinen Einkauf mit mir. Und die Mikrowelle meint, dein Essen ist außen verbrannt und innen gefroren und mir ist schlecht. Rülps. Der Drucker. was geht ab?
Ja, es ist sehr passend.
Der ist schön.
Der ist sehr, sehr schön. Der
passt das, in die heutige Zeit, ja.
Ja, das ist, obwohl, tatsächlich, ne, wenn man denn so einen 3D-Drucker hat, dann fängt man ja an so mit gewissen Teilen. Also zum Beispiel ist es so im Moment, der Raspberry Pi, der das Octoprint drauf hat, der läuft im Moment dauerhaft. Und der Drucker hat natürlich dummerweise den Schalter hinten. Und er schaltet sich, haben die mittlerweile nicht mehr, hatten die eine Zeit lang halt mal so. Das ist total bescheuert. Ja, aber jetzt ist es so, ja, manchmal sind die ja dann auch fertig mit Drucken und du bist vielleicht mal nicht im Raum.
Ja.
Jetzt gibt's dafür natürlich eine Lösung. Diese Lösung nennt sich ganz vorsichtig, Achtung, jetzt kommt ein böses Wort, smarte WLAN-Steckdose. Weil dann kannst du es mit Stromüberwachung ausschalten und mit WLAN wieder an.
Ja,
so,
ja.
Also mit IP. So. Und dann musst du halt gucken, okay, welche dieser scheißen, blöden, bescheuerten und völlig unfähigen Steckdüsenlösungen schaffst du dir da jetzt ins Haus. So.
Ja.
Ah,
ja. Hass. Das ist der Vorteil des Fortschritts.
Ja, ja, genau, der Vorteil. Vorteil, hast du es gerade Vorteil genannt?
Ich habe sogar Fortschritt gesagt.
Ja, Fortschritt. Fortschritt, definitiv auch. Ist das. Ja, ja. Naja, wie gesagt, da sind halt noch so ein paar Anschaffungen zu machen, nicht? Werd mir noch mal ein schönes Imbusschlüssel-Set auch holen und dann muss ich noch eine Endgrate Dings holen und dann muss ich Sarah mal fragen, ob sie noch so einen Feuerwerfer hat oder ob ich den auch noch holen muss, so einen Gasbrenner, so einen ganz kleinen, weil so ein richtiges normales Feuerzeug, damit manchmal trisselt das auch so ein bisschen. Dann muss ich jetzt noch ein paar Einstellungen machen, ich muss den halt noch kalibrieren. Und dann kann ich jetzt irgendwann auch mal anfangen mit Drucken, aber im Moment hat er halt noch nicht, also ich hatte dann angefangen mit Drucken und hatte halt gemerkt so, der hat so gar keine Druckbetthaftung, das muss nochmal ordentlich werden, so, da ist die Z-Achse halt noch so gar nicht eingestellt und ja, weiter bin ich noch nicht gekommen.
Apropos weiter, lies doch mal die nächsten.
Ja, genau, langsam komme ich in das Alter, wo man sich beim gefährlichen Stunts dubbeln lassen muss, zum Beispiel beim Aufstehen.
Ja, schön. Pauline ist sowieso
gut. Pauline ist, ja.
Pauline ist sehr gut.
Genau.
Ja. Ah, Synästhesie aus Mastodon Social fragt, fahren Sie nicht sonst immer mit Automatik? Ja, aber wir haben gerade einen Schaltjahr.
Genau. Nimi auf
Sky
schreibt, würde mich voll freuen, wenn in Avocados auch mal andere Spielzeuge drin wären und nicht immer so ein blöder Holzball.
Ich habe mich so von den so hinreißen, ja.
Der ist auch schön. Genau.
Hexenblatt meint, ihr Hund verfolgt Menschen auf dem Fahrrad. Das kann gar nicht sein. Der hat kein Fahrrad.
Ja, das ist aber Anna Becker, die das meint, ne?
Ja, ja.
Zum Hengstenberg. Ja. Nur so.
Zum Hengstenberg.
Ich dachte gerade so, hä, wo liest du hier das? Ah, da. Ah, die.
Ja, ja.
Moment, das ist
okay.
Lovin' Urbanism auf Mastodon Social. Oder Anna Becker. So, Ulla Trumpfen Topfentroller.
Das ist auch ein schöner Name, ne?
Schreibt auf Blue Sky. Ich glaube, ich habe heute Abend voll Bock im Bett mal was Neues auszuprobieren. Eine Stunde früher schlafen gehen oder so.
Ist doch auch herrlich.
So schön. Du bist dran.
Ja, ich bin dran. Itzy's Thoughts hat gerade gelernt. Schweine versöhnen sich nach dem Streit wieder miteinander, indem sie ihre Nasen aneinander drücken, gegenseitig den Kopf aufeinander ablegen und ganz eng beieinander liegen. Lass uns was schweinische Dinge tun, bekommt so eine ganz andere, zauberhafte Bedeutung.
Das stimmt.
Und Little Weiß
Hen.
Ja.
Oder wie Sarah sagt, Little wie sehen, weil ich
ja, das haben wir auch eine Zeit lang gesagt, denkt dran, ja. Aber dann haben wir Erleuchtung.
Steht da drauf, dass das weiter so heißt. Nee. Insofern muss das erwähnt werden, posted auf Blue Sky. Immer wieder fragen mich Touristen nach dem Weg, was wohl aus ihnen geworden ist. Und außerdem wahrscheinlich wird sich der eine Hörer, der das mal angemerkt hat, jedes Mal darüber aufregen, wenn wir den Namen sprechen.
Schon allein. Stimmt, das war ja ein Hörer.
Genau, genau. Und wenn wir das jetzt immer weiterhin falsch aufschreiben. Keine Ahnung. Ich weiß naja, ja also auch
ich,
nicht.
Ich werde Little Wise Hen sagen, wenn Sarah sich als nicht lernfähig da präsentieren will, kann sie das gerne machen.
Als nicht lernfähig.
Ja, der Blamage ist ja keine Grenze gesetzt, also bitte, mach es.
Bitte, also ja, das finde ich jetzt sehr unfair, dass du sie jetzt hier, wo sie gar nicht da ist, du sie so beschimpfst.
Ach, ich beschimpf sie doch nicht.
Ist so.
Nö.
Dann habe ich das falsch verstanden.
Das hast falsch. Nee, ich lass sie doch. Ich lass sie die Freiheit. Das jeder blamiert gerade, sich so gut er kann.
Sagt er das? Ja, weiß ich nicht. Wir haben hier folgende steigende Followerzahlen. Wir werden jetzt sehen, wenn Sarah nicht mehr da ist, dann werden die wieder zurückgehen. So, jetzt weißt du, wie wichtig Sarah für diesen Podcast ist.
Ja, das brauchst du mir nicht zu sagen.
Ja,
sie fehlt.
Denn, ja, sie fehlt doll. Das stimmt. Es ist sehr ungewohnt, hier wieder alleine zu sitzen. Ja, ich meine sowieso in dem Studio ja sowieso, weil das hier irgendwie so üblich ist, dass sie dabei ist. Das war ja noch in dem alten Studio Köpenick, wo sie irgendwann dazu kam.
Ja.
Genau. Naja.
So,
ja,
kommen wir
zum nächsten Kapitel. Nawalny.
Ja.
Das hat sich beim letzten Mal schon abgezeichnet, ne?
Dabei ja, das hatten wir verschoben. Und es ist jetzt zu einem traurigen Ende gekommen. Nawalny ist in der Haft gestorben.
Na, das wussten wir da, glaube ich.
Das wussten wir, glaube ich, schon.
Ja. Große Proteste gab es in, also ich sag mal so, die Reaktionen, auch die öffentlichen, waren jetzt interessanterweise mehr, als ich erwartet hatte, glaube ich.
Wo, in Russland oder hier?
Ja, in Russland.
Ja, die sind nicht. Ich habe heute noch einen Link hinzugefügt zu den Links für dieses Kapitel. Das Grab ist auf dem Friedhof im Moment nicht zu sehen, weil es von einem riesigen Blumenberg bedeckt ist. Also da gehen etliche Leute doch hin, ne?
Ja, klar, das ist auch sehr, sehr spannend und ich finde es sehr, sehr gut.
Ja, ich finde das auch gut. Ich meine, für die Frau ist das natürlich eine absolute Scheiße, dass sie nicht mal bei der Beerdigung dabei war. Ja. Sie hat das ja am ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz erfahren und dann da auf die Bühne zu gehen und eine Rede zu halten. Ja. Respekt, nur Respekt.
War ja wohl auch nicht wirklich geplant, aber man merkt auch, ich glaube, dass Putin sich damit man weiß es nicht so genau. Ich meine, es gab ja denn auch Berichte tatsächlich, dass es wohl Verhandlungen gegeben hat zwischen
es gab Verhandlungen
in Moskau darüber, über einen Gefangenenaustausch, der sollte wohl ausgetauscht werden gegen den
sogenannten Tiergartenmörder, wobei der den Tiergarten ja nicht ermordet hat.
Ja, sondern irgendeinen anderen.
Der diesen Namen hat. Ja, aber das Problem ist halt, das war mir auch schon mal, dass ich hatte diesen Austausch gegen den sogenannten Tiergartenmörder schon mal gehört, als es um das Schicksal des amerikanischen Journalisten des Wall Street Journal ging. Da hatte die eine Korrespondentin, der sitzt auch noch in Russland in Haft und es gab im Deutschlandfunk mal einen Beitrag, ich weiß jetzt nicht, war es im Medienmagazin oder war es in der Tag, ich glaube es war im Medienmagazin, Korrespondenten sagten, es gibt den Verdacht, dass die Russen den rauslassen, wenn sie den Tiergartenmörder kriegen.
Okay.
Also an dem Type ist Putin wohl heftigst interessiert, den zu kriegen.
Verständlich, der hat für ihn gute Sachen gemacht, natürlich will er das.
Naja, und der hat natürlich auch Angst, dass der hier dann in irgendeiner Situation mal ein bisschen ins Plaudern kommt, ne?
Weiß ich gar nicht, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der will den einfach. Ich glaube nicht. Ich glaube, dazu war er zu loyal, sonst machst du sowas nicht.
Ja. Ja, ich habe neulich noch einen Beitrag gehört, dass Putin jetzt in zunehmendem Maße von den Oligarchen unter Druck gesetzt wird, weil die sagen, sie kommen nicht mehr in ihre Villa in Tessin und sie können nicht mehr mit ihrer Yacht rumfahren. Ja, also da gerät er wohl auch unter Druck. Ja, der Fall Nawalny ist natürlich scheiße.
Es war natürlich, also was ich spannend fand tatsächlich, war, dass die Leute am Tag der Beerdigung so krass zahlreich da waren, dass die Polizei nicht einschreiten konnte, ne? Also da war ja viel Polizei, aber die haben einfach nichts gemacht, weil mit so viel hätte man denn wohl doch nicht gerechnet.
Nee, ich vermute, sie haben gar nicht so viel Gefangenentransporter.
Wahrscheinlich.
Es gibt ja die Situation, ab einer gewissen Menge ist so eine Menge nicht mehr handhabbar, auch nicht für die Sicherheitskräfte.
Ne? Also, aber es gab wohl am Tag danach zahlreiche Festnahmen.
Es gab Festnahmen, ja klar. Das ist, ja, ich meine,
ist es auch so, dass man sieht, dass die Witwe von Nawalny jetzt weiterkämpfen will. Und ich meine, das haben wir
die
ja
ist in nicht
Weiß,
tot.
Das haben wir ja in Weißrussland auch gesehen. Ne? Also,
ja.
Da darf man sich immer nicht, so Timoschenko und wie hieß die andere? Ja, Timoschenko und da gab es noch eine.
Es gab noch eine, ich weiß den Namen nicht, Timoschenko hat sich bei mir festgesetzt. Ja, natürlich.
Weil Timoschenko ist, glaube ich, in Haft, ne? Und die andere nicht.
Ist die in Haft?
Ich glaube, eine der beiden ist denn so sehr mehr, das war doch...
Unter merkwürdigen Umständen zurück, ne?
Nein, die oder? War irgendwie... Nein, das war dieses eine Flugzeug, was irgendwie von Istanbul auf dem Weg nach, keine Ahnung, baltische Staaten.
Meinst du diese Ryanair, diese... Nee, da hatten sie ja einen Typen rausgeholt, einen Blogger mit seiner Freundin.
Nein, haben sie nicht, ja, Timo.
Das da liegt... Okay, ich weiß nicht, wo die im Moment ist.
Eine der beiden ist ja in Haft in Weißrussland.
Ja.
Ich glaube, die ist aber nicht zurückgegangen. Ich glaube, die haben sie auch irgendwie aus der Luft gecasht und festgeholt. Oder war das der Blogger? Das war der Blogger. Das ist der Blogger. War. Okay.
Wer hat denn neulich gesagt, es war, wo habe ich denn das gehört? War das Wischmeier? Wer war denn das, der gesagt hat, dass sie den Prigozhin, da ist ja noch die Frage, ob sie den einfach nur das Flugzeug gesprengt haben oder ob sie den vorher aus dem Fenster gedrückt haben. Weil der etwas...
Das klingt nach Wischmeier. Ehrlich gesagt klingt das sehr nach Wischmeier.
Wischmeier, ne? Ich guck mal.
Ja. Ja, hast du noch mehr zu Nawalny zu sagen? Ich habe ja immer
also, so, was
ich nur mich interessant fand, war, dass das tatsächlich, und ich folge ja hier auch tatsächlich so ein paar Leuten, die halt eher oppositionsnah sind aus Russland, und für die war das halt total heftig. Ich immer so dachte, ja, es ist halt nicht nur irgendjemand, das ist halt schon, und ich meine, das sieht man auch, ne, in den Reaktionen in Russland, wie sehr das die Leute bewegt und wie sehr Putin da auch Angst vor hatte. Ne? Also,
ja, das Irre ist ja, dass sich ja doch offenbar Widerstand regt.
Ja, und klar. Das ist halt nur super gefährlich für die Leute.
Es ist halt nur gefährlich, ne? Ja, also man kann, glaube ich, nicht sagen, dass die Russen alle hinter Putin stehen. Das gibt wahrscheinlich.
Nein, wahrscheinlich bei beiden nicht.
Nee, es gibt ja. nicht nur irgendwie die kulturelle oder die künstlerische Elite, die da nicht einverstanden ist, sondern das sind ja ziemlich normale Menschen, die da hingehen.
Ja, das wird ja, ich meine, wird auch schon die Elite sein. Also ich meine, ich meine, du siehst den Leuten jetzt ja nicht an, wo sie arbeiten. Und ich meine, es werden schon Leute auch sein, die halt sich das erlauben können, da irgendwie auf dem Freitag, Vormittag, mal einen Tag frei zu machen und dahin zu gehen, ne? Ich meine, das musst du dir auch erlauben können. Auch denn im Betrieb und so. Und
ich muss nochmal zurück. Wir haben einen gravierenden Fehler gemacht. Julia Timoschenko ist eine ukrainische Politikerin. Haben wir mit einer anderen verwechselt.
Wer war denn in Weiß? Stimmt.
Ich weiß es nicht. Timoschenko ist eine Unternehmerin aus Weißrussland. Der Ukraine, die war sogar mal Ministerpräsidentin.
Stimmt, die war da mal, okay, ja. Da muss ich jetzt mal kurz nach.
Ja, da haben wir verkackt. Aber ja, man kann sich ja korrigieren.
Ja, du hast dich ja korrigiert, das ist ja in Ordnung. Ich werde kurz mal nachschauen. Red mal weiter.
Nee, also es freut mich, dass da Widerstand ist. Ich frage mich bloß, wie effektiv er ist, ne? Und das sehe ich nicht. Ich sehe nicht, dass diese Bewegung, diese Anti-Putin-Bewegung oder diese gegen dieses Regime so stark ist, dass sie das Regime letztlich zu Fall bringt.
Mm.
Ich glaube auch, dass im Umfeld von Putin unheimlich viele Ja-Sager sind, die auch Ja sagen müssen, weil sie sonst das Fenster nicht mehr öffnen können.
Ja, ja.
Ne? Also.
Ja.
Übrigens ist der Sohn des Rosneft-Chefs, Rosneft ist ja auch so ein Energiekonzern da, der ist jetzt mit 35 Jahren an einem Blutgerinnsel verstorben.
Hm.
Da meinte auch jemand, oho, Fensterstürze, Treppenstürze, jetzt Blutgerinnsel. Mhm. Also das ist Irrsinn, was da abgeht. Ja, ich weiß nicht, also Nawalny.
Ah ja, Svetlana Tichanowskaja.
Tichanowskaja, ja.
Tichanowskaja, genau.
Und okay. Die haben wir genau, beide verwechselt. Und was Marie, fangen sie auch mit T an?
Mariana Kalesnikava, das waren die beiden.
Das waren die beiden aus Belarus.
Genau.
Ja.
Genau.
Ja, ja.
Festgenommen nein. haben sie Raman Pratasevich. Genau.
Ja, also wie das in Russland, welche Auswirkungen jetzt der Tod von Nawalny auf die weitere Situation in Russland und der russischen Opposition hat, weiß man nicht, kann man nicht abschätzen.
Naja, schau mal, also es hat auf jeden Fall die Auswirkung, dass dass jetzt sozusagen Nawalny ja aktiv wird im Ausland, die deutlich mehr aktiv werden kann als Nawalny im Gefängnis.
Ja, aber du darfst nicht vergessen, es ist halt auch das Ausland, nicht? Also du musst halt auch sehen, wie kriegst du deine...
Ja gut,
deine
aber die haben ja Telegram, die können ja Telegram nutzen, also das... damit haben
stimmt,
sie
Telegram ja haben sie Medium, immer noch, ja. Ne, Telegram also, ist auch in Russland noch verfügbar.
Ja, Telegram kommt aus Russland.
Ja, ja.
oder es ist der, also ich sag mal so, Telegram ist so ein bisschen, es kommt aus Russland, aber irgendwie sitzt derjenige, der es betreibt, auch irgendwie
in Dubai.
In Dubai,
genau. Ich glaube in Dubai.
In Dubai. Irgendwo da, irgendwie in einem anderen sehr merkwürdigen Staat.
Ja, wo die Regierung und die wichtigen Leute Bademäntel tragen. Ja. Ich habe übrigens vor gar nicht so langer Zeit erfahren, dass das BKA wohl jetzt sogar Ansprechpartner bei Telegram hat.
Ah, okay.
Die waren ja lange Zeit überhaupt nicht zu erreichen. Aber ja. Es gibt da wohl jetzt mittlerweile durchaus mal einen Kanal.
Ah, okay.
Sehr gut. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe.
Sehr gut. Klingt sinnvoll und wichtig, leider.
Ja. Die nächsten beiden Themen gehen arg ineinander über. Wir fangen mit der Berlinale und der Eklat-Gala an.
Oh ja, oh ja. Ja, was ist da passiert?
Das ist übrigens dann auch in der Antisemitismus-Debatte, die wir verlinkt haben, dem nächsten Thema,
ja.
Auch nochmal angesprochen worden, was dort im Saal passiert ist.
Ja, es ist... Es ist schon, wir sind uns beide einig, dass das, was da gesagt worden ist und vor allen Dingen die Reaktion im Publikum und die Reaktion der Politik, gerade auch von Claudia Roth und auch Kai Wegner, ne, also
der regierende Bürgermeister,
überhaupt nicht gehen.
Also, das geht nicht.
Die waren auch nicht sprechfähig. Also, das muss man halt auch ganz klar sagen. Und das war auch dünn, ja. Also teilweise war es dann irgendwie Claudia Roth dann so, ja, ich habe den Israeli für den einen Satz produziert.
Genau. Kann alles nicht sein.
Alter,
weißt du, was meine Frau hat gesagt? An der Stelle hätten aus dem Publikum Pfui-Rufe mindestens erscheinen müssen.
Ja. Aber ansonsten.
Wobei, das Problem ist ja...
Applaus.
Das Problem, das wurde ja auch in dem Podcast von den drei Deutschlandfunk-Leuten, übrigens, der ist sehr empfehlenswert, weil man da mal hören kann, wenn zwei Deutschlandfunk-Leute mal ein bisschen aneinander geraten und es reibt.
Vieles gut.
Das war eine heftige Nummer. Und ich finde es übrigens ganz großartig, dass sie das so veröffentlicht haben.
Ja.
Das ganz
ich hatte dir den nicht ohne
Grund
empfohlen.
Du hast mir den, und ich habe den heute Nachmittag mit Wonne gehört.
Ja, der ist sehr schön.
Der ist wirklich schön.
Obwohl ich fand ja auch, dass es interessant ist, wie sehr die sich auch. Also ich finde es trotzdem eigentlich schon wieder erschreckend. Ich meine, wir hatten das Thema ja letzte Mal auch schon. Dass die sich da so in der Wolle kriegen und das nicht mal wie erwachsene Menschen miteinander reden können.
Och,
ich finde das nicht.
Fandst du das so schlimm?
Keine Ahnung. Es zeigt halt, wie emotional selbst so eine Leute so eine Diskussion führen.
Ja, genau. Ja, ja.
Das hat mich tatsächlich in dieser Krassheit überrascht, weil ich erwarte von Journalisten, dass die auch so ein Thema ruhig und sachlich im Diskurs auch inhaltlich besprechen können. Also ich erwarte eigentlich von Journalisten etwas anderes. Aber vielleicht ist das ein Gesprächsformat, wo die das mal können.
Ja.
Das ist, kann also
ich
auch
fand
sein.
Das auch nicht, ich fand das auch nicht schlimm. Ich fand das eher großartig, dass sie es auch veröffentlicht haben. So, ja, und was eben dort gesagt wurde, war ja, der Begriff Genozid war an der Stelle ja überzogen, der war ja falsch. Aber dass da keiner was gesagt hat, ja.
Naja, das Ding ist, die Art und Weise, wie Genozid da wahrscheinlich, das ist immer noch die Frage, ne? Das ist das Ding, ne? Es gibt ja den Völkermordbegriff und es gibt halt auch die Genfer, es gibt ja die Völkermordkonvention der UN.
Ja.
Hauptsächlich erarbeitet von einem Israeli nach dem Zweiten Weltkrieg, der aber auch da sehr, sehr stark den Völkermord an den Armeniern im Fokus hatte. Und da steht dann halt auch, da stehen dann halt so Dinge drin wie, ja, Völkermord ist es unter anderem Teile der Bevölkerung gezielt verhungern zu lassen. Und da sind wir denn an einem Punkt, wo ich sagen muss, so, ja, es ist schwierig, da zu sagen.
Es ist im Moment mit Gaza schwierig.
Es
ne?
ist nicht klar und einfach zu sagen, so, ja, nee, das ist antisemitisch. Also, ich glaube, die Leute, die das so meinen, die, also ich sag mal so, das also, kommt ja immer so vor. Also ich
Moment
glaube,
mal,
dass
das Antisemitismus beziehst du jetzt auf was? Wer sich gegen die Hungerkatastrophe in Gaza?
Nein, aber wer Völkermord ruft, der ruft das in der Regel mit einem, der behauptet, also ich sag mal so, ja, dieser Völkermordvorwurf, der ist schwierig, der wird auch verhandelt. Das ist. Aber ich glaube, dass die meisten Leute, die sagen so, ja, Israel macht ein Genozid oder Israel is a genocide state oder so. Mhm. Die Diskussionen sind ja meistens leider auch sogar auf Englisch, was auch nochmal irgendwie tief blicken lässt, ja. An der Stelle ist es so, glaube ich, dass die Leute auch, und das sagen die im Podcast ja auch, die Leute, die das rufen, in der Regel gar nicht so differenziert auf diese Begriffe erstmal eingehen und dann sagen so, ja und wir müssen da jetzt differenzieren und so, sondern da würde ich einfach bei den meisten Leuten sagen so, ja, wer das sagt, ist Antisemit, Punkt. Also, ja, das geht jetzt hier auch gerade so ineinander über, also wahrscheinlich werden wir das Thema einfach, werden wir alles in ein Thema packen und das auch Antisemitismus nennen. Gehen wir jetzt einfach ins nächste Thema über und reden jetzt mal über Antisemitismus.
Ja, das hatte sich ja an der Berlin an dieser Gala da entzündet. Ne? Da kam ja dieser Antisemitismus auf. Vorwurf auf.
Ja, nicht nur. Ich meine, es gibt's ja schon länger. Ne? Ich meine, es gibt ja Probleme ich sag mal so, Antisemitismus in der deutschen Kultur. Kulturlandschaft ist ein langes Problem, es ist kein neues Phänomen und es ist auch ein älteres Problem und was man auch dazu sagen muss, was viele Leute nicht wissen, das ist auch ein Problem, was älter ist als der 6., 7. Oktober. Ich erinnere nur an die völlig gescheiterte und völlig katastrophale Dokumenta,
genau, ja. Genau, wollte ich gerade darauf hinweisen. So, völlig daneben. Ja, genau. Ja,
und das Ding ist ohne Ende schiefgelaufen so. Und da muss man halt auch sagen, in dieser Welt gibt es Leute und ja, ich meine, ja, die diskutieren dann auch so, es ist nicht einfach, das zu diskutieren. Das weiß ich auch. Das ist ein schwieriges Thema. Und trotzdem
es ist für Deutsche ein ganz, ganz besonders schwieriges Thema.
Ja, naja, weil wir auch eine sehr, sehr interessante, ich sag mal so, wir haben ja
eine ganz üble Vergangenheit.
Haben wir auch eine Antisemitismus-Definition zumindest. Diese Definition, die im Deutschen Bundestag abgestimmt wurde, ist eine Antisemitismus-Definition hier vom IAA. Das ist diese Dings, die allerdings, und das ist auch sehr interessant, erweitert wurde darum, dass auch Kritik am Staat Israel,
genau,
als dass da der Staat Israel als jüdische Organisation Gebilde ist, was unter den
Antisemitismus-Paragraphen sozusagen fällt.
Ja, ja.
Das habe ich aber auch erst diesem Podcast
entnommen. Ja, und damit ist es so, dass dadurch halt wir auch Ne, und dadurch haben wir halt tatsächlich, aber wir haben halt auch diese Geschichte und ich merke dann auch so, wenn man mit den Leuten mal redet, habe, dann merkst du auch, wie viel Unwissenheit da ist, ne? Also, es heißt dann immer, ja, Kolonialstaat und Apartheid und dann so, naja, und wenn du den Leuten sagst, so, naja, Moment mal, also in Israel dürfen die Araber wählen und die haben ja, aktives, eben, passives Wahlrecht und waren an der Regierung beteiligt, dann kriegen die Leute große Augen. So, also wirklich.
Das war ja nur in Südafrika ganz anders, ne?
Ja, naja, gut, der Apartheid-Begriff bezieht sich da in der Debatte, in der Forschungsdebatte meistens eher auf Westjordanland und da ja, ist er leider auch nicht von der Hand zu weisen, muss man ganz klar sagen, ne? Aber ja, auch dieser Kolonialismusvorwurf, ne? Also ich sag mal so, also selbst der Podcast ist meiner Meinung nach an der Stelle, fand ich, hinter dem zurückgeblieben, was ich erwartet hätte. Also er Echt? Hat diesen, ja, er hat ja dieses Problem, warum es diesen Staat Israel an der Stelle gibt und warum es diesen Konflikt gibt und wer dafür verantwortlich ist. Das wurde in dem Podcast so nicht genannt und das ist eigentlich.
Nee, die haben gesagt, die Geschichte aufzuarbeiten, das wären noch ein paar andere Podcasts, ne?
Ja, gut, aber man hätte trotzdem einfach mal 20 Jahre mehr damit reinnehmen können, weil ja, jetzt endlich ist das ja so, dass es ziemlich unstrittig ist, glaube ich. Obwohl ich gar nicht weiß, ob das unstrittig ist, aber jedenfalls ist es so, dass das eigentliche Übel für diesen Konflikt im nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und der Auflösung des Osmanischen Reiches zu suchen ist, wo die Briten sowohl den Arabern ja. als auch den Juden dort auf gleichem Gebiet einen Staat versprochen haben. Und zwar auf dem exakt gleichen Gebiet. Und das übrigens, ist halt nicht auflösbar. Und zwar bis übrigens, heute nicht. Und das macht diesen Konflikt so krass. Aber ich meine, man darf halt auch nicht vergessen, was viele, und deswegen will ich das jetzt hier auch nochmal sagen, der Grund, warum wir gerade dieses Problem dort unten haben und warum Israel dort vorgeht, ist, dass es am 7. Oktober, wir nennen diesen Tag einfach mal so, nur so, dass es dort massive, krasse Massakrierungen.
Das ist unvorstellbar, was die, ich hab diese Podcasts heute auch Einzelheiten entnommen, die ich nicht wusste.
Menschen gibt. Ja, das ist nur der Anfang. Die waren ja auch sehr, sehr erfolgreich. Es gab ja auch immer so diese Erzählung, dass sie eigentlich auch erfolgreicher waren, als sie dachten. Sie haben massiv Leute, also sie sind auf es gab dieses Festival. Da gab es Massenvergewaltigung, da haben sie die Leute
abgeschlachtet. Das willst du nicht wissen, was da passiert ist.
Sind in die Kibbutze gegangen, sie haben halt auch mit Absicht, und auch das ist den Leuten immer gar nicht so bewusst, sie haben mit Absicht die Leute ermordet, die in Israel Frieden wollen, das muss man ganz klar so sagen. So, und das war ganz gezielt so.
Wie kommst du auf diese Aussage, dass sie die Leute gezielt getötet haben, die Frieden wollen?
Sie sind nicht auf israelische Siedler gegangen, sondern Leute, die friedlich
das ist richtig.
In Israel leben. Richtig. Sie haben die Leute, die sich da engagieren, also das kam ja auch zur Sprache, ne?
Ja.
Diese eine Israelin, die Leuten aus Gaza hilft, die haben sie richtig gegen vergewaltigt,
dann
verbrannt.
Das ist absurd.
Was da passiert ist, und das war Absicht, die haben mit Absicht dieses Festival angegriffen. Ein Festival,
Friedensfestival war.
War mit Leuten aus der ganzen Welt.
Die haben nicht die Siedler im Westjordanland
angegriffen. Die Radikalen, die Siedler angegriffen, oder das waren die Leute, die Frieden wollen in Israel, die haben sie angegriffen. Und auch deswegen ist das so eine traumatisierende Erfahrung für Israel. Weil damit haben die null gerechnet. So. Und diese Vorstellung so, ja, nee, die Hamas muss da bleiben, die muss da weg. Und zwar vollständig. Und natürlich muss die da vollständig weg, weil solange die Hamas da ist, ist Israel in Gefahr. Und zwar in ernsthafter Gefahr. Und das haben wir gesehen. Und die Grenze, die da ist, sorry, da war die Berliner Mauer gegen immer ein Fliegenschiss. So. Und zwar ernsthaft.
Ja, weil sich beide Seiten auf ihre Seiten zurückgezogen hatten, ne?
Naja, gut.
Weil da kein gegenseitiger Angriff passierte.
Ja gut, da ist, ja.
Die war halt da. Die trennte die Systeme und gut ist.
Ich meine, man wird ja irgendwann mal aufarbeiten, wie es zum 7. Oktober gekommen ist. Da ist eine Menge schiefgelaufen, mit Sicherheit auch in den Sicherheitsbehörden, dass der Krieg verzögert. Ja, das gerade, ich meine, Netanyahu ist glaube ich, auch ein Mensch von gestern leider, der da leider, solange der Krieg halt noch tobt, an der Macht ist, das darf man halt auch immer nicht vergessen.
Netanyahu hat klipp und klar der Zwei-Staaten-Lösung eine Absage erteilt.
Ja, aber er ist auch ein Mensch von gestern durch den 7. Oktober. Also er hat auch in der Bevölkerung keine Mehrheit, ne? Also nee. Überhaupt keine.
Ist weiter er ist noch mehr. Regierungschef, aber
aber auf Abruf und auch mit.
Ja, wann wählen denn die Israelis wieder? Weiß das jemand?
Das kann ich dir sagen, wenn der Krieg vorbei ist. Und zwar sofort.
Ja, weil dann ist Netanyahu weg.
Ja, also Netanyahu ist nur noch, das ist halt auch so, auch das muss man halt immer bedenken, ne, wenn man über diesen Krieg redet. Natürlich hat das auch irgendwas mit Netanyahu zu tun, ne, und das macht das halt alles so kompliziert auch wiederum, ne, also, ja, es
ist nicht einfach. Ich wollte nochmal auf den Genozid zurück. Der Genozid setzt ja in seiner Definition auch voraus, dass das Ding geplant ist. Nein. Dass die Vernichtung geplant ist.
Nein, tatsächlich nicht. Nein, das ist tatsächlich nicht der Fall. Nein, das stimmt nicht.
Geht's nicht um die Auslöschung des Volkes?
Nein. Auch da sagt die Völkermordkonvention ganz klar, das muss nicht geplant passieren. Und
ach so,
kann
okay.
auch passieren, ja, gut, dadurch, dass du das ist tatsächlich, lest euch den Artikel in der Wikipedia mal durch. Ich dachte immer so die ganze Zeit so, der geht auf Lemkin zurück, auf Raphael Lemkin, der hat das und da gibt es die Konvention, ich kann es hier mal vorlesen, die Konvention definiert Völkermord als eine der folgenden Handlungen begangen in der Absicht, eine nationale, ethische, rassische oder religiöse als solches ganz oder teilweise zu zerstören, und zwar A, ganz klassisch Töten eines Angehörigen der Gruppe, B, das Zufügen von schweren körperlichen und seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe. Da kann man schon diskutieren. Was, ob das Israel gerade macht, also gerade bei seelischen
Schäden? Ja, klar, ja.
Dass die Hamas das macht, brauchen wir nicht diskutieren, natürlich.
Nee, das ist klar.
C, die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise psychische Zerstörung der Gruppe abzielen, die Anordnung zur Maßnahmen zur Geburtenverhinderung, die zwangsweise okay. Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. So.
Okay.
Ja, und das sind die vier, die fünf Merkmale und naja, die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die über die völlige oder teilphysische Zerstörung der Gruppe abziehen, die Menschen, vielen Menschen in Gaza droht der Hungertod. Es fällt halt drunter. Es ist halt nicht abwegig. So
natürlich nicht.
Wir verbinden damit immer gleich Shoah und geplanter und irgendwie planvolles Handeln und KZs.
Das kann auch das in Kauf nehmen sein.
Also
von solchen Sachen.
Ja. Völkermord ist mehr als nur die Shoah. Es reicht weniger aus, um Völkermord zu begehen, als die Shoah. Das darf man immer nicht vergessen, wenn wir über Völker reden, über Völkermord reden. Das Völkermord ist nicht Shoah. Völkermord ist schon viel weniger. So, da geht es auch nur teilweise. Teilweise reicht aus in der Völkermord-Definition. So, also dieses so, ja, aber dieses Argument, aber im Westjordanland machen wir ja nichts so.
Ja, hast du übrigens,
teilweise reicht aus.
Hast du übrigens mitgekriegt, dass bei der Biennale in Venedig Israel nicht gern gesehen ist?
Es gibt auch Bestrebungen.
Es gibt Bestrebungen beim ESC. Israel auch.
Ja, wie gesagt, das ist.
Also, ich meine, das ist
ein sehr merkwürdiges Verhalten.
Das passiert auch in Umfeldern, wo ich es ums Verrecken nicht erwartet hätte.
Das weiß ich gar nicht. Also ich meine, wir Wir haben ja gerade schon die Dokumente angesprochen in Kassel.
Ja, ja, meine, ja, ja gut.
Ich meine,
zwei Jahre her, ne?
Ich meine, man kennt den Streit zwischen der internationalen Fridays for Future Bewegung um Greta Thunberg und Fridays for Future ist Deutschland, kurz nach dem 7. Oktober. Und. Also, Greta Thunberg ist auch davor schon negativ aufgefallen. Mit Äußerungen in der Hinsicht. Diese ganzen, es ist schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig. Ja.
Ja, es ist auch so schnell wohl nicht, dieser Konflikt nicht so schnell lösbar.
Das sowieso nicht. Also,
Das ist das Schlimmste. Das Ding ist so festgefahren und wenn du dann solche harten Betonköpfe wie Netanyahu hast, die sich nur weigern, über eine Zwei-Staaten-Lösung zu reden, das ist echt hart. Gut, wollen wir den Themenkomplex abschließen?
Ja,
und ich möchte zum Abschluss nochmal wirklich nachdrücklich auf diesen Politik-Podcast hinweisen.
Ja. Oh ja,
weil er nicht nur den Streit oder die Problematik der Redakteure untereinander zeigt, sondern weil man auch ich habe da noch einiges gelernt, wie zum Beispiel dieses Hinzufügen vom Staat an dieser Erklärung. Man kann da eine ganze Menge Hintergrund noch lernen, zumal der eine ja auch mal Korrespondent in Israel war, also der weiß, wovon er redet. Ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen.
Stefan Dietchen oder?
Nee, Stefan Dietchen ist der Chef im Hauptstadtstudio. Der andere ist gewesen. Sebastian Engelbrecht.
Sebastian Engelbrecht, genau.
Und das Gespräch geleitet oder moderiert, und das musste wirklich moderiert
werden. Wladimir Balzer.
Weil Wladimir Balzer aus der Kulturredaktion.
Genau.
Also es ist
ja auch immer, der hat so eine sehr tolle Radiostimme, oder?
Ja, der hat eine tolle Radiostimme, eigentlich nicht eine primäre Mikrofonstimme, aber ich höre ihn auch gerne, ja.
Das ist
ziemlich weich.
Das ist so, ja, die erkennst du halt, ne? Das finde ich das Schöne. Die hat so, du hast halt öfter mal so eine interessante Sache, ja.
Also ich finde, es ist eine Sternstunde für einen Hörfunk. Irgendwo ist es eine Sternstunde.
Auf jeden Fall. Ja.
Gut.
Genau. Ja, dann kommen wir zum nächsten Themenblock. Und
den kann ich nicht ganz ohne
genau,
lachen.
Wir haben einen Nachtrag zur letzten Sendung. Da wurde ja aus irgendwelchen Gründen der Hauptbahnhof in Wuppertal gesperrt.
Gesperrt?
Weil man angeblich RAF-Händler finden wollte und RAF-Terroristen.
Das stört mich übrigens. Es stört mich übrigens, dass Daniela Klette als RAF-Person tituliert wird.
Wieso?
Das ist es gilt die Unschuldsvermutung. Was? Entschuldige bitte. auf Tagesschau-Webseite oder so steht die Terroristin Daniela Klette.
Okay.
Hä? Also ich bin kein Anhänger der RAF, muss ich dazu sagen. Man muss sich ja auch schnell mal von was distanzieren. Aber weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Ich fühle mich an den Herbst 77 erinnert, den ich hautnah miterlebt habe. Im Frühjahr 77 war ich ja in Frankfurt zu einem Lehrgang und hat mich ein Freund besucht und wir sind mit seinem Käfer nach Norden in den Taunus rausgefahren und wurden natürlich an der Ausfallstraße von Frankfurt angehalten. Links und rechts vom Auto Maschinenpistole und steigen Sie mal aus. Und dann haben sie das Auto gefilzt, aber sie haben nicht die Decke auf dem Rücksitz hochgenommen. Da hätte man gut die Kalaschnikow drunter haben können. Das war ein blinder Aktionismus, der damals auch ablief. Und das erinnert mich jetzt ganz, ganz fatal.
Wir müssten tatsächlich
daran
mal so ein bisschen bei der Karte denn nachher noch mal auf die Links gucken, ob wir die alle behalten. Das sind ein bisschen sehr viele.
Es sind sehr viele, ja.
Da müssen wir mal gucken. Ich habe heute noch Sebastian Weiermann.
Was ist das? Auch ein Terrorist?
Das ist, weiß ich nicht. Der ist ein Journalist aus Wuppertal. Achso, ja, gar nicht mitbekommen.
Da sind wir wieder. Wuppertal. Wuppertal ist die Zelle. Da sitzt
der. Der hat nachgefragt bei der Roten Hilfe. Die Rote Hilfe sagt dir was.
Oh, ja, das sagt
er. Ja, und Anja Sommerfeld aus dem Bundesvorstand sagt Folgendes. Die medial stark begleitete Fahndung nach Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg mit dem gesamten schweren Polizeiarsenal erinnert stark an Bilder aus dem sogenannten deutschen Herbst. Hierbei tritt die Polizei zunehmend als politischer Akteur auf, was eine bedenkliche Entwicklung ist. Die Stürmung von Wagenplätzen und Wohnungen soll bei Betroffenen und ihrem Umfeld Angst verbreiten, einschüchtern wirken und sie stigmatisieren. Durch dieses Vorgehen werden Linke-Wohnprojekte und Initiativen in der öffentlichen Wahrnehmung zum Feindbild erklärt. Dem sollte über das linke Spektrum hinaus auch aus Grundrechtsperspektive deutlich widersprochen werden.
Ja, also ich muss dir dazu sagen, ich habe auch gedacht, ich meine, die Wohnungen, diese Stürme sind ja immer leer, interessanterweise.
Na gut, einmal war sie jetzt nicht leer.
Ja gut, einmal nicht. Und
dem Podcast.
Ich meine, da kannst du doch mit ganz simpler Polizeiarbeit, da stellst du zwei Typen vor die Tür, die da rumlungern und dann siehst du, ob der da wohnt oder nicht. Ja. Da darfst du doch nicht dieses immensen Aufwandes mit SEK und gepanzerten Fahrzeugen. Ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, man will mal wieder Staatsmacht zeigen.
Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich meine, jetzt geht es ja im Moment auch massiv gegen die Rechten, insofern vielleicht muss man da jetzt den rechten Mob auch noch beruhigen, so mit von wegen, aber auch die Linken. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich meine, wir haben ja sehr viel.
Was ich so toll fand,
wir haben ja immer noch rechte Demos gegen Rechte.
Ja, natürlich. Und das
immer noch. Es ist gut so. Ja, ich bin erstaunt tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nach 3 Monaten das oder nach zwei, drei Monaten.
Ja, die Leute wollen einfach auch mal politische Konsequenzen aus ihren Protesten sehen.
Ja, gut, dann müssen sie halt wählen entsprechend. Ne?
Ja, das ist richtig. Was ich so toll fand, die sind am Montag sind die in die Wohnung rein, haben die Klette festgenommen ohne Widerstand. Am Mittwoch, also und dann wurde natürlich erstmal alle Beweismittel sichern. Am Mittwochabend finden sie die Kalaschnikow in einem Schrank. Ist das nicht ein bisschen spät? Und heute versucht sich einer von der Polizei rauszureden. Das war eine konspirative Wohnung, da gibt's doppelte Fußböden und alles mögliche, da muss man ganz genau suchen.
Was willst du damit insinuieren?
Na, wahrscheinlich war meine Frau sagt, der Schrank war wahrscheinlich auch getarnt. Sonst hätten sie die Kalaschnikow eher gefunden.
Ah, okay. Ich dachte, du willst damit was anderes insinuieren.
Was denn?
Naja. Ich meine, es hatte ja nur die Polizei Zugang zu der Wohnung in den 2 Tagen.
Nein.
Ich wollte nachfragen, es klang so.
Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, okay, nee, gut. Nee. Okay, nein, das, nein. Ach, das haben die nicht nötig.
Das haben die nicht nötig, sag's.
Naja, ja. Du weißt, was ich zum Fall Jallo gesagt habe, ne? Ich will gar nichts wissen. Nee, aber weißt du, ich meine, die finden in der Wohnung von der Klette, finden die Fotos von den anderen beiden, ja?
Ja.
Und dann gehen die los und sagen, wo sind die denn? Und dann stürmen sie diese Wohnwagenlager da in Friedrichshain und wundern sich, dass der weg ist. Ich meine, wenn ich als RAF-Mitglied mitkriege, dass sie einem aus meinem Dreieck, aus unserem Triple verhaftet haben, dann bin ich weg. Weil ich nicht weiß, was die in der Bude finden und weiß ich.
Und trotzdem will ich denn trotzdem als Polizei auch mal diese Bude durchsucht haben. Also verstehe ich auch irgendwo aus polizeitaktischen Gründen. Wenn ich weiß, der war da, dann will ich zumindest wissen,
Polizeitaktischen Gründen kann es sein. So, vielleicht finden sie ja da auch eine Kalaschnikow unterm Bett oder so.
Ja, oder andere Hinweise. Oder weitere Hinweismittel, so, keine Ahnung.
Ja.
Ganz ehrlich, in so eine linke Zelle würde ich auch nur mit SEK einreiten. Und nicht zwei, ganz ehrlich, also, wenn ich da denn als Polizei zwei Zivilbeamte vor die Tür stelle und kommen die Linken und machen mit denen komische Dinge, da will ich denn auch nicht Polizeipräsidentin sein, wenn die nächste Bild-Zeitung mal erscheint.
Das ist richtig.
Das ist ja auch so, ich meine, ja, genau.
Das Irre ist ja, dass da bei der Polizei wahrscheinlich jetzt Leute hinter den RAF-Leuten her sind, die Hochzeit der RAF überhaupt nicht erlebt haben, die viel zu jung sind.
Das stimmt. Das
kommt ja noch dazu.
Ja, ja. Ja. Ah, ich hatte gerade tatsächlich, ich wusste nicht, ob wir das als nächstes Thema haben, aber apropos Bild-Zeitung.
Ja, hast du was von der Bild-Zeitung?
Ja, ja. Ich weiß,
zum nächsten Thema, oder?
Ja, wie? Ja, ich wollte zum nächsten Thema dazu was kommen und was sagen.
Ja, also wie gesagt, mich erinnert das so ein bisschen an den blinden Aktionismus der 70er, der in 70er Jahre. Man muss natürlich dazu sagen, ich weiß nicht, warum das Ding jetzt so hochkocht mit den Dreien. Natürlich, Mord verjährt nicht, völlig richtig. Ja,
ist also überhaupt um Mord?
Es geht um Mord Herrhausen. Es geht um den Mord Herrhausen. Und okay. Alfred Herrhausen, der Chef der Deutschen Bank, war übrigens der Patenonkel von Caroline Ehmke.
Okay.
Die war damals als 22-Jährige auch zum Tatort gefahren, hat sie erzählt. Okay. Ja, also dann ist auch noch nicht geklärt der Fall Rohwedder.
Okay.
Treuhandchef.
Ja, stimmt, Treuhandchef, ja.
Mhm. Also der wird ja auch der Raff in die Schuhe geschoben. Wobei ich auch Leute kenne, die es gerne der Stasi in die Schuhe schieben würden, weil er der Treuhandchef war. Ja, alles knirsch, ne?
Ich glaube, da haben mehrere Leute ein Motiv als,
ja, glaube ich auch, ja.
Und die Stasi, also.
Dürften ja, also wir müssen mal sehen. Sein, die das bin ja gespannt, wie das jetzt mit den Raff-Rentnern ausgeht, ne? Also das ist ja.
Ja, auf jeden Fall.
Spannend. Die haben ja den letzten Banküberfall, den haben sie wohl 2016 gemacht. Ich weiß nicht, wie viel sie damals erbeutet haben, aber sie haben ja jetzt doch wohl ziemlich ruhig gelebt. Zumindest die Klette hat ja wohl jetzt in letzter Zeit nichts mehr zu Schulden Podcast kommen lassen.
Da musste sich jetzt in Social Media erstmal entschuldigen und meinte, ja, er hätte ja auch lieber Neonazis gesucht.
Ja,
keine Ahnung, warum man es
also gemacht hat. Aber dieser Podcast, dieser zweiteilige Podcast von Legion, der kommt aus der Sternecke, glaube ich.
Ach, aus der Sternecke. Ich dachte, wenn...
Ich glaube...
Nein,
glaube,
das ist doch ein Info-Radio-Podcast.
Nee, ist ein öffentlich-rechtlicher.
Das ist Info-Radio. Das ist hier RBB-Info-Radio. Ja, ja, das ist irgendwie Info-Radio.
Aber nee, da ist auch ein...
Stern wäre wieder so typisch, ne? So Tagebücher. Wir haben letztens Stonk geguckt.
Ja, der Legion,
ich habe Legion ist letztens zum ersten Mal in meinem Leben Stonk geguckt.
Und?
Interessanter, lustiger Film, ja.
Der ist lustig, ne?
Ja.
Und Junke, so ist er der Führer.
Ja, genau.
Wie mit der Schrift. Ja, so ist er der Führer. Herrlich, ne? Der Legion ist ein Podcast von RBB, NDR und Andan. Andan ist die produzierende Firma.
Okay.
Das produzierende Podcast-Studio. Podcast-Studios wachsen ja auch im Moment wie die Pilze aus dem Boden.
Ja, ja. Thomas Brandt hat sich über Hopeful News aufgeregt. Ich weiß nicht, ob du den schon kennst von Haus 1.
Von der Diekmann?
Ja.
Ich finde den ganz ordentlich.
Okay,
ich höre den gerne. Der ist unterhaltsam und informativ. Also, okay. Ich finde den nicht schlecht.
Okay, na, er meinte, das eine war halt so, die eine Sendung hat er sich nicht angehört wegen dem Gast, weil, ja, dieser Lehrer ist halt,
geht
halt wohl so gar nicht, und dann meinte er halt so, ansonsten die beiden Journalistinnen, die haben wohl ständig betont, dass sie ja in ihrer Bubble sind, wo man dann auch so denkt, so, Leute. Und der musste also
diese Produktion nicht schlecht. Ich habe jetzt sind drei raus.
Also ich habe jetzt noch nicht, ich habe nicht gehört, aber er meinte so, und bei den Neuigkeiten, die sie sich raussuchen, merkt man das auch so, dass das so, das sind ja die Hopeful News von der Blase.
Ja, okay. Also, das kann
klang so, ich dachte so, okay, ich würde mich wahrscheinlich auch aufregen über diesen Podcast. So.
Vielleicht.
Ja, ich habe ja teilweise schon mit, ich höre ja auch gewisse andere Podcasts aus dem Hause, Haus 1 nicht unbedingt jetzt
immer. Ja, ich weiß.
Also gut, Wochendämmerung höre ich, aber da ist auch ein Heugi bei, der das ist ordentlich erdet, und manches ist dann aber auch zu abgehoben, das ist dann so, macht ihr mal, es ist dann nicht so meins, aber ja.
Du wolltest was aus der Bild-Zeitung in diesen Podcast tragen?
Naja, nicht aus der Bild-Zeitung, aber ich wollte einfach mal so ein bisschen GDL-Streik ist ja wieder, ne?
Also wir haben ist wieder, ne?
Ja, haben jetzt wieder einen GDL-Streik. Und
ich hatte ja vor, mit meiner Frau über dieses längere Wochenende, 8. März, weil das ist unser Hochzeitstag, interessanterweise noch. Ja, damals haben wir in West-Berlin haben wir geheiratet, ohne zu wissen, was das für ein Tag ist. Ne?
Ach so, stimmt, ihr kanntet das ja nicht.
Den kannten wir ja nicht als internationaler Freundtag. Wollten wir eigentlich nach Erfurt und Weimar fahren, ein verlängertes Wochenende, haben das dann abgesagt angesichts dieses eventuellen Wasserschadens.
Der Streik eigentlich. Ich habe das jetzt noch.
Der soll von Mittwochabend.
Ja, aber ja, 2 Uhr ist der Dings, aber
Donnerstag 2 Uhr ist der andere und der soll bis Freitag 14 Uhr gehen. Interessanterweise soll der 14
Uhr, okay, ja, logisch.
Was mir gleich aufgefallen ist, man ist ja pfiffig, der Streik dauert genau 35 Stunden.
Ja, genau, und es zählt aber, glaube ich.
Die hat ja einen Humor, ne?
Ja, und es zählt, glaube ich, aber der Beginn des Güterverkehrs, ne?
Ja, ja.
Ja, okay.
Nee, also wir haben
die Reise abgesagt, weil wir nicht weiter angekündigt.
Nicht, ja.
Obwohl ich das noch nicht so ganz verstanden habe, was das bedeutet, weil irgendwo hieß es so, ja, aber 2 Tage vorher.
Naja, im Moment haben sie 48 Stunden Vorwarnzeit.
Aha, und das haben sie abgeschafft. Okay, gut.
Und das wollen sie abschaffen. Das heißt, sie sagen dann nur untereinander, ab morgen früh 10 Uhr machen wir nichts mehr.
Ja, gut.
Und dann muss die Bahn sehen, wie sie klarkommt.
Ja, gut. Ich habe da tatsächlich das kriege ich ja dann relativ schnell mit. Ich sitze ja da.
Stimmt, du hast ja Verbindungen.
Ja, ich folge da so Gruppen von Leuten, die da teilweise relativ schnell denn die Infos verbreiten. Und da habe ich tatsächlich auch die Presseerklärung der GDL gefunden, die ich hier auch verlinkt habe. Die nimmt mir die Stellung zu den Tarifverhandlungen. Und das Ding ist nämlich, und deswegen, also irgendwer meinte denn auch so, allein aufgrund dieser Aktion würde ich als GDL jetzt schon ordentlich streiken. Das Ding ist nämlich, dass die Deutsche Bahn ausgerechnet der Bild-Zeitung durchgestochen hat, dass die Verhandlungen gescheitert sind, obwohl sie das erst sich am 3. März hätten äußern dürfen. So, weil es gab eine Vereinbarung zwischen der GDL und der Deutschen Bahn, dass vorgestern nichts gesagt werden darf. Und zwar weder, wer das macht, dass da irgendwer mit vermittelt oder. Das hätte eigentlich alles nicht veröffentlicht werden dürfen. Und außerdem ist es so, wie allseits sagt die GDL hier tendenziös, wie allseits bekannt gibt die GDL der Bild seit Jahren keinerlei Interviews oder Hintergrundinformationen. Nunmehr veröffentlicht gerade dieses Medium, wie immer tendenziös und schon vorab voll schuldzuweisen, sämtliche Details zum Tagungsort als auch zur Beteiligung von Dritten, obwohl zwischen allen Beteiligten Vertraulichkeit vereinbart worden wurde.
Dann muss es ja aus Bahnkreisen
vom DB-Management durchgestochen worden, um es dann der Gewerkschaftsweise anzuhängen.
Dann ist es aus Bahnkreisen durchgestochen. Ja,
und die GDL, der so schön die ursprüngliche Vereinbarung einzuhalten, gibt es seit der GDL keinerlei Informationen zu den DB-Verhandlungen bis zu einer Pressekonferenz. Diese findet statt. Bis zum weiteren Zeitpunkt steht die GDL für Statements nicht zur Verfügung. Fand ich auch irgendwie sehr toll. So, ne? Ja, die Pressemitteilung, ihr könnt da kommen und vorher sagen wir nichts. Fertig.
Nee, ist auch völlig okay. Dazu macht man noch Pressekonferenzen, damit man da die Presse informiert.
Und dann steht ein völlig wütender, also ich glaube, so wütend habe ich, also Klaus Wieselski ist ja jemand, der immer so markige Sprüche drauf hat.
Ja.
Aber so wütend. Also ernsthaft wütend habe ich den schon lange nicht mehr
heute erlebt. In dem Statement?
Ja, also du hast wirklich gemerkt, er hatte echt Schaum vor dem Mund. So, der war echt sauer.
Er war echt sauer.
So,
er ist als Gewerkschaftsführer sicherlich genau richtig. Er ist einer, der die Interessen seiner Leute, die hinter ihm stehen, vertritt. Ja, ja, und das erfordert, weil das ist eben, der ist nicht weich gespült. Das erfordert auch mal klare Kante.
Das Problem eigentlich ist ja ein ganz anderes. Das Problem ist, dass die Sozialpartnerschaft im Staatsunternehmen Deutsche Bahn einfach mal komplett zerbrochen ist. Ne? Also es gibt halt dieses sogenannte Tarifeinheitsgesetz, was der Deutsche Bahnvorstand damals so ein bisschen Einfluss genommen hat auf die Politik, um das durchzusetzen. Dann gibt es da diese beiden Gewerkschaften, dann gibt es diesen Herrn Seiler, der auch nicht gerade irgendwie voll...
Sag mal, ist Seiler nicht der Typ, der von der Transnet-Gewerkschaft in die Bahn gewechselt ist?
Kann durchaus sein.
Es gab doch mal einen Personaler, der war vorher, und dann war irgendeine Aktion mit Transnet gelaufen und plötzlich war der DB, bei der DB. Ja, war das der Seiler? Ich krieg den Namen nicht mehr.
Transnet ist übrigens eine der beiden Vorgängergewerkschaften der IVG, ne? Muss man dazu sagen, weil Transnet kennt man heute nicht mehr, die EVG. Da hat ja auch, Wieselski ist ja da mit einer sehr merkwürdigen, seine berufliche Laufbahn, Bundespost, Postgewerkschaft, beziehungsweise.
Er ist ein Gewerkschaftler durch und durch.
Genau, war erst bei der Postgewerkschaft, bei Verdi, ging dann, ins Management der Deutschen Post AG, war dann Personalvorstand bei der Telekom und ist dann zur Bahn gegangen. Also finde ich jetzt irgendwie, also es klingt jetzt nicht so fischig, wie du es dargestellt hast.
Wie, was habe ich denn gesagt?
Also, dass der irgendwie von Transnet direkt kam.
Nee, Moment, ging es jetzt um Wieselski oder um Seiler?
Um Seiler.
Okay, dann ist es ein anderer Name. Dann habe ich es schlicht falsch assoziiert. Es gab einen, der von Transnet praktisch direkt zur Bahn gewechselt ist. Gut.
Dann, ach, das war der, warte mal. Die Frage ist, was der da
ist. Ist ja egal. Nee, dann war Seiler halt nicht.
Nee.
Okay, Seiler halt eben nicht. Gut.
Aber der ist halt auch nicht wirklich, die Bahn ist halt nicht kompromissig. Das Problem ist ja, die GDL muss halt diese 35-Stunden-Woche bei der Bahn durchkriegen, weil einerseits ist es so, dass die GDL ja immer sagt so, ja, guck mal, bei den privaten Unternehmen geht's doch auch, da haben wir es ja auch durchgesetzt. Ja. Das Problem ist, das Ding hat einen Haken. Ich weiß nicht, kennst du den Haken an dem Problem?
Ich glaube, den hast du mir schon mal gesagt.
Das Ding tritt in Kraft, wenn das bei der DB auch verhandelt ist, sonst nicht.
Ja, genau. Ja, und die hängen da voneinander ab.
Die hängen da voneinander ab und deswegen ist das immer so, die GDL sagt zwar immer so, ja, die anderen haben jetzt so zugestimmt, die anderen sagen so, ja, aber nur wenn die DB auch mitmacht so und die DB so, wir nicht. Und alle anderen hoffen, glaube ich, drauf, dass die DB hart bleibt, so ungefähr.
Also ich höre ja den Zugfunk-Podcast und ich höre ja auch da, obwohl die ja sich sehr zurückhalten mit Kritik an ihrem Arbeitgeber.
Okay.
Aber man hört schon raus, wie die Situation ist, dass einiges im Management schiefläuft. Ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass der einzelne Eisenbahner oder die einzelne Eisenbahnerin, die machen ihren Job und die machen ihren Job gut und das sind auch überzeugte Eisenbahner und die kriegen halt teilweise vom Management da Regelungen aufgedrückt und Verfahren, Prozederes, die katastrophal sind.
Ich habe ja auch so ein bisschen Einblick, ich kenne ja auch jemanden, der bei der S-Bahn arbeitet, die hat auch gesagt, natürlich streiken wir, gar keine Frage. Ich bin immer ganz zufrieden.
Welche Möglichkeiten hat denn der Arbeitnehmer? Der übrigens eigentlich Arbeitgeber heißen müsste, ne? Der gibt ja seine Arbeitskraft. Ja, das wird's ja auch schön verdreht. Welche Möglichkeiten hat er denn außer Streikrecht?
Natürlich. Ist ja völlig in Ordnung.
Und Streiks müssen wehtun.
Ja, natürlich. Ja.
Dass sie natürlich im Fall der Bahn auch Leuten wehtun, die da keinen Einfluss weder auf die eine noch auf die andere Seite haben, ist unschön, ja.
Ja.
Aber mit Betonköpfen kommst du da nicht klar. Und ich finde es viel betonköpfiger zu sagen, darüber reden wir nicht, als Wieselski, der sagt, wir wollen das durchsetzen.
Ja, ja gut, der ist genauso betonköpfig.
Ja, er ist auch ein Betonkopf. Aber er ist immerhin redebereit, ne?
Ja, nächstes Thema.
Ah, vielleicht hätten sie kiffen sollen.
Ja, ja.
Vielleicht hätten sie sich erstmal einen Bon genehmigen müssen. Ja. Übrigens.
Ist jetzt es egal.
Gibt, wie heißt
ist die Legalisierung durch. Allerdings noch nicht durch den Bundesrat. Die Union schäumt. Aber ja, lass sie. Was anderes können die halt nicht, als Leute den Giffen zu versauen. Das ist halt der März. Aber ja, egal.
Ah nee, wie heißt denn? Es gibt eine Karte, die zeigt, wo du in Berlin kiffen darfst. Weil du darfst ja zum Beispiel nicht im Umkreis von 100 Metern um eine Kindertagesstätte oder Schule darfst du nicht kiffen auf der Fahrt. Und diese Karte, die hat einer auf Mastodon veröffentlicht. Ich habe sie leider nicht beiseite geschafft.
Ach, jetzt mit der neuen Vorschrift oder
wie? Mit der neuen Vorschrift und da stellt sich raus, hier wo ich wohne, auf meiner Terrasse darf ich nicht kiffen, weil da ist eine Kita in der Nähe, zu dicht dran.
Okay.
Aber weißt du, wo du kiffen darfst? Im Bundestag, im Bundeskanzleramt, da darfst du überall kiffen.
Ja.
Da sind nämlich keine Kitas in der Nähe.
Aha.
Ja, das ist witzig. Ja. Und da meinte einer, der die Karte veröffentlicht hat, ich war mir schon klar, dass die irgendwas geraucht haben.
Okay.
Ja, also ich meine, das ist ein Theater, mein Gott, jetzt mit diesen Anbauvereinen auch.
Ja, ne, das muss so sein, das ist leider so. Ja.
Eigentlich war mal dran gedacht, dass Apotheken das sozusagen als staatlich lizenziert.
Jetzt endlich ist es so, dass es rein rechtlich nicht anders ging. Also man denkt ja immer, ja, Niederlande,
Europarechtlich,
und auch international.
Ja.
Die EU hätte da aus Verträgen aussteigen müssen und sowas. Und bei den Niederlanden geht es nur deshalb, weil da auch Cannabis nicht legal ist.
Es wird toleriert.
Genau, toleriert und nicht verfolgt und das wollte man auch nicht. Das war halt die einzige Möglichkeit. Das ist jetzt.
Ja. Aber diese Karte, dumm, dass ich die nicht beiseite geschafft habe. Es gibt eine Karte.
Okay.
Also hier ist nicht mit Joint auf der Terrasse. Habe ich auch gar kein Interesse daran. Weißt du, habe ich 70 Jahre nicht gekifft, jetzt anfangen, weil. Nee.
Ja, das stimmt. Aber ja, jetzt. So. Genau, dann haben wir noch ein Thema.
Ja, du willst mit einer erfreulichen Meldung schließen.
Ja, eine erfreuliche Meldung. Und zwar der Fanprotest gegen den Einstieg eines Investors in die Fußball-Bundesliga und die merkwürdige Abstimmung, die dazu geführt hat, mit Tennisbällen, war erfolgreich.
Ja, finde ich auch sehr schön. Ja. Zeigt, dass man mit einfallsreichem Protest friedlicher Art, der war ja nicht, ne?
Ja.
Das kann Erfolg haben. Ja, kommt auch noch dazu, dass diese Abstimmung eben ein bisschen komisch gelaufen ist, weil da der Hannoveraner, die Hannoveraner Stimme wohl entgegen dem Votum der Fans des Vereins oder der Mitglieder des Vereins nicht so, die passte wohl nicht auf das, was die wollten.
Kann man nachhören bei uns oder bei anderen.
Kann man nachhören bei uns oder sonst oder Sportschau oder so.
Ja, wir haben das ja aufgearbeitet im letzten Podcast.
Der Postillon hat ja gemeldet, dass ein Tennisturnier durch Fußbälle gestört wurde.
Ja, auch sehr schön. Ja, der Postillon ist immer wieder schön.
Der Postillon ist echt immer wieder erfreulich, wenn man Unterhaltung im Netz sucht. Übrigens, Unterhaltung im Netz ist eben im Moment, hat sich auch heute wieder gezeigt, eher auf Blue Sky, wie du sagtest, das ist irgendwie im Ruf. Ach ja, der Elite-Schule. Hast du eigentlich diesen enormen Rant gegen Chaos Social gehört im Logbuch Netzpolitik? Da hat Linus ja ganz böse gegen diese Content-Warning-Regelung gewettert.
Deswegen hat er ja sein eigenes gemacht.
Ja, ist 23.social, ist der von Linus?
Ich glaube ja. Ist von Linus, ja.
Ja, also der hat da schwer abgerantet.
Boah, ist ja auch richtig so. Also, Ja. Vor allen Dingen, weil sie halt auch nicht konsequent umgesetzt wird.
Das ist nee, ist nicht konsequent. Ja, und das ist wie mit der Hundekacke-Verordnung. Was nicht konsequent geahndet oder so, also wird halt unterlaufen, ist auf jeden Fall klar. Ja. Okay.
Ja, nee, ich muss das letzte Jahr Bundespolitik, das werde ich noch hören.
Das empfehle ich dir, so wie du mir den Politik-Podcast empfohlen hast.
Gut, dann kommen wir zum
Übrigens, Ende der Sendung. Die übernächste Sendung könnten wir im Prinzip bekifft machen.
Ja, stimmt.
Dann ist es nämlich legal.
Ja.
Okay.
Ja, müssen wir nur noch irgendwie eine Pflanze anbauen.
Ich kann ja hier leider nicht. Ne? Ich muss Fenster zuhalten.
Genau.
Und in der
Ich ja, na denn, fast 2 Stunden und das zu zweit.
Was sagt uns das?
Weiß nicht, wir werden gesprächiger. Oder sind heute viel abgeschwiffelt? Oder
wir sind sehr abgeschwiffelt, ja.
Keine Ahnung.
Ja, okay.
Na denn, wünschen wir den Hörern alles Gute. Danke für die Aufmerksamkeit. Und
danke, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Ihr kriegt es jetzt für 14 Tage zurück.
Und genau.
Bitte
genau. Und dann bitte wieder einschalten. Ne?
Ja, genau.
Ja. Na denn,
das war's.
Schöne Grüße gehen raus an die Hörerschaft und an Sarah, die heute leider nicht dabei war und ja, jetzt auch erstmal für die nächsten 4 Sendungen wahrscheinlich nicht dabei sein wird.
Oh,
und denn, also einschließlich heute für die nächsten 3.
Kriegen wir hin.
Aber kriegen wir hin und danach freuen wir uns.
Ist ja fast wie früher gewesen heute, ne? Fast wie früher, wir beide alleine.
Nee, so gar nicht. Tatsächlich,
nee. Ach doch, ich fand ein bisschen, ja.
Okay. Ja, das liegt daran, dass du, ganz ehrlich, ich hatte das früher war halt anders, war halt eine andere Umgebung für mich.
Ja.
Das darfst du nicht vergessen. Ich bin
ja umgezogen. Du hast ja in einem anderen, ja, genau.
Anders.
Genau. Okay.
Ja, ne?
Na denn.
Na denn.
Das geht jetzt an.
Die Couch war so schön leer, das ist merkwürdig. Ja.
Okay.
Na denn. Ciao, ciao.
Okay, das war's für heute. Tschüss.